Ist es denn auch so?
Hast du schon eingestellt? Es läuft.
Ja. Ja, wie du. Also, ich möchte euch herzlich begrüßen. Wie du gerade gesagt hast, ein illustrer Kreis. Da ist das Wort Kreise schon drinnen und es geht heute auch um das Kreisen und um den Kreis und um den Tierkreis und es kreist also alles. Jetzt haben wir bei den Vorträgen, die der Wolfgang also seit 2 Jahren hält, schon sehr viel erfahren über die Genesis der ganzen Kosmologie und Kosmogonie an sich, wie sich das Ganze so zugetragen hat, durch Abspaltung, durch Differenzierung, durch Ausscheidung. Und so war auch die Idee, dass man das vielleicht weiterverfolgt, soweit es in die Astrologie reinreicht. Die Scheidung der Planeten, die Scheidung der Geister. Und in der Tat hat es ja auch eine Fortsetzung, die dann bis ins Praktische so also, gewissen Niederschlag findet, wie das zum Beispiel ja, Sie haben nichts versäumt. Wir haben gerade also begonnen. Und es geht heute um die Astrologie. Das Thema heißt der Mensch, eine Glyphe der Weltentwicklung. Und wir haben gerade begonnen. Und ich habe zur Einleitung gesagt, die Vorträge über die Genesis, die wir seit 2 Jahren jetzt also vom Wolfgang Peter hören, finden eine Anregung bzw. eine Fortsetzung letztlich dann ja auch in der Astrologie, die sich in verschiedener Weise mit den praktischen Aspekten beschäftigt, die aber ihrerseits auch eine Geheimwissenschaft ist und als solche nicht immer sofort sich zu erkennen gibt. Aber die Grundlage der Astrologie ist dasselbe wie die Grundlage in der Kosmogonie und in der Genesis, wo es eigentlich darum geht, wie der Weltaufbau ist. Nun ist es ja so, dass die Astrologie, wenn man jetzt einmal den Stand der Dinge jetzt nimmt, vielfach mit Größen hantiert oder operiert, die sie selber nicht wirklich kennt. Das funktioniert auch gut, man muss ja nicht jede Größe kennen, auch wenn man einen Computer bedient oder Auto anstattet, muss man durchaus nicht das Innenleben des Computers kennen, man muss nicht wissen, wie der Computer aufgebaut ist beim Rechnen, welche Rechenaufbau er hat und trotzdem rechnet er. Und so ist es auch dann in der Astrologie, dass vielfach einfache Resultate durchaus da sein können, ohne dass man eigentlich die Größen näher der Tiefe nach kennt. Und da möchte ich doch einen weiteren Bogen jetzt spannen und am Schluss einen Blick auf die Horoskopzeichnung selber werfen. In der Astrologie spricht man ja nicht vom Horoskop, sondern vom Kosmogramm oder vom Wurzelhoroskop. Aber da ist es angesagt, dass man ein bisschen weiter ausblickt und einen Bogen spannen. Und da möchte ich beginnen eigentlich mit den vorbereitenden Epochen, die wir auch schon seit Jahren behandeln, nämlich die sogenannten Manvantaras oder Planetenzustände. Es gibt ja vor der ganzen Erdentwicklung, gibt es ja auch schon Entwicklungen und Zustände, ganz andere Art, die aber doch vorbereitend sind überhaupt für die Erdentwicklung und eigentlich dann das Basismaterial liefern, aus der überhaupt die Erdentwicklung erst entstehen kann. Es ist das, was der Goethe auch als die 3 Mütter bezeichnet und wir haben es auch im Zusammenhang mit der Genesis kennengelernt mit verschiedenen hebräischen Ausdrücken. Und da steht eben zu Anfang, wobei Anfang unter Anführungszeichen zu nehmen ist, aber es gibt irgendwo einen Ausgangspunkt. Es beginnt irgendeine Entwicklung ja immer irgendwo, ohne dass man sie zeitlich jetzt notwendigerweise festhalten muss oder kann. Und so ist es auch bei der ersten Phase dieser Saturn-Phase. Da kommt von außen her, von der Peripherie, sowas wie Willenskräfte, beziehungsweise ein göttliches Seelenfeuer, das jetzt von den Thronen oder Thronui so entlassen wird, dass ihren Eigenwillen ihre Eigenpersönlichkeit rausziehen und zur Verfügung stellen. Sonst wäre es nicht neutral, sonst wäre es schon vorbearbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie offenbaren nicht nur ihre Willenskräfte, sondern die gereinigten sozusagen, wo das eigene Seelische rausgenommen ist. Und aus dem in weiterer Folge entwickelt sich dann sowas wie ein ausstrahlendes Wärmeprinzip. Eine Substanz, die Wärme ist, durchaus substanziell, aber nicht in unserem körperlichen Sinne jetzt substanziell, aber doch eine Substanz, die man bearbeiten kann, die man wenden kann, die sich ausdehnt und die eben Wärme erzeugend ist. Und aus dieser Substanz geschmiedet, wenn man das Wort geschmiedet jetzt nicht im wörtlichen Sinn nimmt, ist dann sowas wie die mineralische Grundlage des Menschen überhaupt, die Sinnesorgane, überhaupt die ganze Materie, wie sie in weiterer Folge dann einmal physisch wird, der Hintergrund der Materie, das bewirkende Prinzip, das energetische Prinzip, was dahinter liegt. Auch die Sinnesorgane beim Menschen. Und ausgeführt wird das eben von den Thronen, die der höchsten Hierarchie angehören, der ersten, wenn man es von oben nimmt, eben der Hierarchie der Seraphim, die allerhöchsten, dann die Cherubim und dann die Throne. Throne heißen sie, oder Thronui im Griechischen heißen sie deshalb, weil sie eben um den Thron der Mächtigkeit herumschwirren, also um die Trinität sozusagen herumschwirren in dem Sinne, dass sie wie mit einem Weihrauchgefäß eben die Erhabenheit der Trinität beweihräuchern. Ja, wenn man es räumlich irgendwie festmachen wollte, dann wäre eben dieses ausdehnende Wärmeprinzip, dieser ganze Saturn-Zustand eben vergleichbar mit unserer heutigen Saturnsphäre. Der heutige Saturn ist ja, das schließt ja unser Planetensystem ab und hat eine Umlaufzeit von ca. 30 Jahren. Ist also der Planet, der am weitesten überhaupt hinausreicht. Und so vergleichbar war eben auch der Saturnzustand. Sie werden gleich sehen, warum ich das jetzt sage und auch zur Einführung bringe. Das hat durchaus einen ganz konkreten Bezug zur Astrologie. Das ist nämlich eines der wichtigsten Grundlagen und Sie werden es wahrscheinlich dann gleich erahnen, was gemeint ist damit. Also diese Throne schaffen den Tempel des Geistes, den physischen Leib. Wärme strömt aus dem heraus Stoff geschaffen wird. Es geht also weiter. Und dieses Wärmeprinzip wird in gewisser Weise jetzt verdichtet, und zwar so verdichtet, dass es einerseits bleibt, der Saturnzustand bleibt, aber es wird noch in einem Schlafzustand, in der Saturnzustand, also eben dann, der sich anschließt, wird diese Wärme verdichtet und es kommt neu raus, was geistig Erhellendes, ein Lichtprinzip, also das, was man auch Lichtätherisches dann nennt, der Lichtäther, was aufhellend ist. Der hält alles auf geistig. Also das geistig Erhellende durchdringt nun, wenn man es nimmt, was durchdringt, ja, die Anlage zu den Sinnesorganen, weil die sind ja wärmemäßig. Und jetzt wird das ätherisiert. Es wird also mit Lebenskräften durchzogen und somit hat es der Saturnzustand schon seine zweite Verkörperung. Was dort die erste war, hat sie jetzt schon einmal verkörpert bei diesem Sonnenzustand. Und in Verbindung damit sind es Wachstumskräfte. Das heißt, es ist jetzt eine Art Bewegungsvorgang, es wächst das Ganze hinaus und damit wächst auch der Mensch, soweit er veranlagt ist, hinaus. Was hier als Lichtäther, also als ätherisches Prinzip auf der einen Seite entsteht, hat auch eine exoterische Seite, nämlich die Luft. Also diese Verkrümmung sozusagen von dem Lichtäther ist die Luft nicht unbedingt jetzt dieselbe, die wir haben, aber doch also ein stoffliches Luftprinzip. Es gibt also zwei Körper, die Sonne, die alte Sonne und an der Peripherie der Saturn. Wenn es beim Saturn die Throne sind, so sind sie jetzt die Kyriotetes. Diese Kyriotetes gehören zur zweiten Hierarchie, sind die ersten, die höchsten der zweiten Hierarchie. Also unter den Thronen sind die Kyriotetes, dann kommen die Dynamis und dann unsere Schöpfergötter, die Elohim oder auch Exosia, wie sie heißen. Also wir sind jetzt beim Sonnenzustand, der Sonnenzustand ist abgeschlossen, wir haben zwei Körper, die Sonne und an der Peripherie den Saturn. Wobei die Sonne vergleichsweise so anzusehen ist von ihrem Umfang, sie hat sich ja schon verkleinert wie die heutige Jupitersphäre. Wir sehen also, der Verdichtungsprozess verkleinert auch immer die Sphären. Wenn der Saturn die Sphäre die größte ist, dann ist die Jupitersphäre ja schon kleiner. Die Umlaufzeit vom Jupiter sind 11 Jahre. Das heißt, das wäre eigentlich schon fast ein Drittel von der Umlaufzeit von Saturn. Es geht also weiter, wiederum wird das Ganze einmal in einen Schlafzustand, in einen Pralaya kommt das also hinein, in einen Schlafzustand. Es kommt dann wieder, während die Vorzustände wiederholt, also es gibt wieder die Wärme, es gibt wieder das Sonnenhafte, beziehungsweise sonnenhaft heißt auch das Lebendige. Und dann kommt was Neues dazu, wieder Verdichtung. Es verdichtet sich also jetzt das Lichtmäßige und das Luftmäßige so weit, dass dieser Bewegungsvorgang, dieser Wachstumsvorgang jetzt unterbrochen wird. Es wird also jetzt gehemmt, dieser Prozess, der im Sonnenhaften jetzt einen Wachstumsschub gegeben hat, also Wachstum heißt nach außen gehen, der wird also jetzt gebremst und es entsteht eine weitere Verdichtung, man könnte sagen ein ätherischer Aggregatzustand, nämlich es entsteht jetzt das Wässrige. Und dieses Wässrige ist schon so konsistent, vergleichsweise gesprochen zum Lichtäther, dass es eine eigene Trägersubstanz wird, die jetzt Klanghaftes aufnimmt, nämlich den Klangäther. Und dieser Klangäther, also wir hatten vorher das Wärmeprinzip, den Wärmeäther, wenn man will, dann das Lichtprinzip, also Lichtäther und jetzt den Klangäther oder auch mathematischen Äther bzw. chemischen Äther geheißen. Dieser chemische Äther ist jenes ätherische Prinzip, das die Materie strukturiert, und zwar so strukturiert, dass später am Ende des Mondenzustands sowas herauskommt, wie ein weisheitsvoller Aufbau der gesamten Substanz, der gesamten Materie, die sich dann auch im Periodensystem abbläst, die sich in der ganzen Natur Weisheit kundgibt. Das ist das Endziel des Mondenzustands. Gleichzeitig entsteht nach dem ätherisch pflanzlichen auf der Sonne, der zweiten Verkörperung der Erde, also Wärmezustand, zweite Verkörperung, eine Durchdringung mit dem ätherischen Lebensprinzip, dritte Verkörperung jetzt das Wässrige, als exoterisch Schwereres und der Klangäther als Feineres, entsteht jetzt Astrales. Also am Mondenmann da entsteht Astralität, das heißt Seelisches. Auch wieder nur in einer Grundlage, also jetzt ganz im ätherisch-seelischen gehalten. Somit eine Veranlage auch zu dem, was später mal tierisches wird. Beim Sonnenzustand wäre es noch im pflanzlichen Bereich. Der Mensch ist also zuerst als Wärmesubstanz, Grundlage für die ganze Sinnesorganisation, macht dann die erste Verkörperung durch, wo er schon pflanzlicher Art ist, also Wachstumsprozesse macht, Lebensprozesse durchdringen ihn. Die dritte Verkörperung ist die Verkörperung mit Seelischen, er hat schon Seelisches, also ist schon so ein kleiner Homunculus, der herumschwimmt im Wasser. Und das Ganze geht dann zu Ende. Es entstehen gewisse Spannungen, denn wir haben also den Saturn an der Peripherie, die Sonne im Zentrum und jetzt beim Mondzustand immer Spannung zwischen peripheren Kräften, also Kräfte, die weg wollen und die verhärtend der Natur sind. Und letztlich trennt sich jetzt die Sonne vom Mond ab. Es gibt also eine Trennung. Und der Mond bleibt das verhärtendes Prinzip drinnen, hat aber die Erde in sich. Also es gibt also jetzt den Mond, der nur die Erde in sich, die spätere Erde in sich enthält, und die Sonne geht weg. Dieser Zustand ist ein ganz wichtiger, weil er später nachwirkt. Der Mensch verliert sozusagen jetzt seine Familie höherer Art. Also das Höhere zieht sich heraus, das geistig Höhere, und der Mensch ist eigentlich jetzt ein Vertriebener oder zumindest ein Dislozierter von dem, was Feineres ist. Die feineren Wesen ziehen sich zurück, gehen mit der Sonne mit, das haben wir ja schon auch sehr detailliert bei den Vorträgen über die Genesis gehört. Und die anderen Wesen, vor allem auch der Mensch, kann nicht mit, weil er viel längere Zeiträume braucht, um Entwicklungszyklen durchzumachen. Normalerweise bei einer Entwicklung, die Sonnenwesen durchmachen, ist vielleicht eine Sekunde oder eine Minute, was der Mensch in langen Zeiträumen also durchzumachen hat. Also braucht er auch eine andere Substanz, die mehr Widerstand hat, mehr Verhärtungskräfte hat. Und es geht also jetzt so weiter, dass gewisse Wesen Inneres nach außen projizieren und leuchtend sind, somit auch eine Spaltung eintritt zwischen Urbild und Abbild. Manche gehen dem göttlichen Urbild näher zu und manche dem Abbild. Und das Abbild entsteht eben dadurch, dass inneres Seelenleben, inneres Seelenhaftes nach außen gespiegelt wird und somit lässt sich jetzt nicht mehr unterscheiden, ist es wahres Wesen oder ist es nur ein Schein. Es entstehen also diese ganzen luziferischen Wesen jetzt, die etwas spiegeln, was aber nicht unbedingt wahrhaftig sein muss. Es ist immer eine Spiegelung. Und in diesem Kampf zwischen den Mondenkräften und den Sonnenkräften entsteht was Neues, nämlich die Asteroiden. Die Asteroiden sind nur die Überreste, und zwar befinden sie sich die im heutigen Sternensystem zwischen Mars und Jupiter. Wir werden dann noch einen anderen Asteroiden, der dazugekommen ist, in einem ganz anderen Zusammenhang kennenlernen. Das ist aber eine ganz neue Entwicklung, aber die ursprünglichen Asteroiden, die Bruchstücke aus diesen Kräften, Zentripetalkräfte, sind die Asteroiden als Erbschaft. Es wird also jetzt diese drei Zustände noch einmal wiederholt und es kommt was Neues dazu. Eine neue ätherische Qualität, die jetzt zusammenhängt, eben auch mit den Elohim, die bisher nicht wirklich schöpferisch waren in dem Sinne. Denn sie haben ja alte Substanz, nämlich die drei Mütter, das Mem, Shin, Aleph, verwendet. Das war eigentlich ihre Substanz. Kreativ waren sie ja bisher in dem Sinne nicht. Sie sind nicht substanzbildend gewesen, sondern sie haben alte Substanz für ihren kreativen Akt, Schöpferakt einmal übernommen. Und jetzt schaffen sie aber was Neues, nämlich im Zusammenhang mit dem Erdenzustand, der schon ein härterer war, eine neue ätherische Substanz. Und zwar die höchste, den Lebensäther. Auch Wort Äther genannt, Lebensäther, der das höchste ätherische Prinzip ist und überhaupt erst ermöglicht, dass jetzt Materie auch eine gewisse Form in weiterer Folge annehmen kann. Die Verhärtung nimmt also zu und Sonne und Mond zeigen sich immer mehr als Polaritäten, sodass schließlich dann der Mond ausgeschieden wird, die Mondenkräfte aus der Erde ausgeworfen werden durch reguläre Kräfte, die nun diese verhärtenden Kräfte bündeln, mithelfen, die zu bündeln und konzentriert aus der Erde herausheben. Wobei das nicht zu vergleichen wäre mit dem heutigen Mond, der mineralisch ist, sondern es ist ein wässriges nach außen spritzen. Man kann das, wenn man die Mondenoberfläche betrachtet, das sieht man ja, kann man ein leichter Foto also im Internet oder wo anschaut, dann hat das leichte Spritzer. Und wenn Sie sehen, wie man zum Beispiel Butter macht oder so beim Bauern, wie das gemacht wird, wenn sowas entsteht, dann und man lässt was reinfallen in das Milchige, dann entstehen genau die Spritzer. Also, ja, genau. Ja, also es schaut so aus wie Kometeneinschläge, die durchaus auch eine Rolle spielen, so granatartig, aber das rausgeht, also das raus evolvieren aus der Erde ist eine wässrige Substanz, ist eine wässrig zähe Substanz. Es ist der Mond nicht als Mondklumpen rausgesprungen. Es gab ja nichts Festes noch in dem Sinne, was Verhärtetes, sondern es war also eine zähe, messerige Substanz und gerade dieses Zähe hat die menschliche Entwicklung jetzt stark behindert. Warum? Weil alles, was zäh ist, heißt ja nichts anderes wie seelisch zäh. Das heißt, um was es eigentlich geht, ist die seelische Verhärtung. Denn wir haben das ja ausführlich dann schon einige Male auch gehört bei der Genesis. dass sich die Elohim rausgezogen haben in die höheren Substanzen, also in die Sonnensphäre, und sich von den und die Seelenkräfte, das Niedrige, also sozusagen der Erde überlassen haben. Und dort drinnen, das Seelische heißt Verhärtung, Egoismus, Ego, zusammenziehen, wird letztlich auch materiell zu was Festen. Sodass das Materielle, der Aggregatzustand des Festen, immer das letzte, die letzte Rinde ist von einem seelischen Verhärtungsprozess, der dann ätherisch verhärtet und dann erst schaut es materiell verhärtet aus. Und dieser Übergang ist jetzt gerade in der Erde, in dieser Zeit, wo sich der Mond abspaltet. Diese Abspaltung hat aber noch viel größere Dimensionen, wir werden es dann in der Astrologie sehen, das ist ein grundsätzliches Element, weil alles Gewordene hängt immer mit dem Mond zusammen. Alles Weibliche ebenfalls mit dem Mond. Der Mond ist der Transporteur von all dem Geschaffenen, Gewordenen im Zusammenhang mit der ganzen Erdentwicklung. Das ist das Mondenprinzip. Da liegt also der gesamte Reichtum der Menschheit liegt im Mondenprinzip. In weiterer Folge dann auch der ganze Reichtum der Stämme und Sippen und so weiter, der Ahnen überhaupt, das ist im Mondenhaften aufbewahrt. Da ist nichts Neues drinnen, ist immer Gewordenes, aber natürlich ist das viel mehr, wie der Mensch sich selber heute vergleichsweise ein Ich aufbaut. Das ist ein ganz schwaches Ich im Verhältnis zu so einem. Nur ist es eben das eigene, das alte verwelkt auch dahin, aber trotzdem, es sind alte Kräfte, die ganze Erdentwicklung, die ganze Ahnenentwicklung transportieren. Und das ist immer ein mondenhaftes Prinzip. Und jetzt kommt aber was Neues rein. Es kommt die Anlage zum Ich rein. Jetzt gibt es schon so eine Anlage, dass der Mensch auch einmal Ich ausbildet. Denn wir haben die Mondenphase, also den alten Mond, den Mondenphase jetzt abgeschlossen, indem wir gesagt haben, es ist was Astralisches. Es ist was Astralisches entstanden. Wir hätten also bisher einen zodiakalen Grundmensch, der aber nur bis zum Seelischen geht. Aber was Geistiges hat er an Mondsphäre noch nicht gehabt, das eigenes Wesensgebiet. Das kommt jetzt erst auf der Erde dazu. Also beim Menschen tritt der übersinnliche Ich-Substanz dazu und der physische Saturnleib erlebt jetzt seine vierte Verkörperung, also erste Verkörperung. Erste am Saturn, zweite dann durch das Lebensprinzip und Wachstumsprinzip, das Pflanzenprinzip auf dem Sonnenkosmos, also das Sonnenleib, man kann ihn auch Sonnenleib nehmen, Ätherleib, auch Sonnenleib ist eine übliche Bezeichnung. Dann kommt das Astrale dazu, also das seelische Element und jetzt neu eben die Ich-Substanz. Das der physische Saturnleib, der älteste ist, jetzt die vierte Verkörperung durchmacht. In der Zeit fällt auch das Aufrichten, also der Mensch richtet sich auf in die Vertikale, in die Richtung des Erdradius, der wird also ein Anthropos, ein aufgerichteter, Bewusstsein, Sprache und Gedächtnis sind die Folge. Und noch was anderes kommt jetzt dazu, nämlich es ist ein Übergang vom wässrigen Element, wo der Mensch so drinnen schwimmt, das hat seine Sinnesorgane, die draußen sind, da wo jetzt die Fontanelle ist, schwimmt er so drinnen als Amphibie. Und wenn man sich vorstellt, zum Beispiel ein Wal oder irgendein Fisch, wenn der also in Ufernähe kommt oder auf dem Strand landet, weil er angespült wird, da hat er ein Problem. Und das Problem ist, er kann nicht mehr zurück. Ja, er bricht zusammen auch, aber vor allem, er kann sie nicht aufrichten und kann jetzt zur nächsten Telefonzelle gehen und dort auf den Notruf drücken. Er kann sie nicht aufrichten, er liegt. Und er stirbt wahrscheinlich, es sei denn, er überlebt das und es kommt dann wieder die Flut und nimmt ihn weg. Und das ist jetzt ein wichtiger Zeitpunkt, denn jetzt kommt der Mensch als Amphibie und das Kniegelenk entsteht. Es entsteht jetzt das Kniegelenk und dieses Zeichen nennt man in der Astrologie Ziegenfisch. Beziehungsweise bei uns ist bekannter und am anderen Wort erkennen Sie sicher Steinbock. Warum? Es ist der Fisch, das Amphibienartige, geht aber über zum Landartigen. Und da braucht man eben das Knie, weil sonst kann man sie nicht aufrichten und man kann nicht gehen, man kann sie nicht knicken. Und Ziege deshalb, weil der Steinbock eben die imposanteste Ziege ist, weil er ja in den Alpen bzw. in steinigen Gebieten neben der Sprinter herum. Der ist ja ziemlich schwer auf so einem Steinbock. Und wenn der jetzt herumspringt, dann ist das Entscheidende, wenn er aufkommt, das ist das Knie. Ob das ob das Knie das abfedern kann. Weil sonst schiebt er weg und also man sieht ihn dann unten irgendwo zur Freude der Hyänen oder sonstiger Tiere. Und das kommt in diese Zeit jetzt rein. Nun, ich will jetzt die nächste Zeit auslassen, also die Kulturentwicklung nicht weiter jetzt im Detail verfolgen, sondern in der nachatlantischen Zeit dann beginnen. Aber was jetzt abgespielt in dieser Zeit, in der lemurischen Zeit, also in der Erdenzeit, zuerst einmal wird wieder alles wiederholt, auch in den Erdenepochen, die heißen dann polarische Epoche, hyperboreische Epoche, und in der lemurischen, so nennt man die, wo eben wirklich der Mensch jetzt beginnt Mensch zu werden, beim Übergang vom Wässrigen dann zum Festen, wo der Mond schon da ist, wo der Mond dann rausgeht. In der Phase oder in der Zeit gibt es immer eine spezielle Zeit, die so verhärtet ist jetzt wiederum vom Seelischen ausgehend ins Materielle, als der Mensch nur mehr in gewissen kleinen Ausmaß überhaupt Verkörperungen durchführen kann. Das heißt, er kann also auf der Erde nicht mehr leben. Und da weichen die Seelen jetzt auf Planetensphären aus, auf verschiedene Planetensphären, wo sie ihre weiteren Verkörperungen durchmachen. Das wird ganz wichtig sein, weil sie dann in der atlantischen Zeit oder am Ende der lemurischen, die Namen haben jetzt nichts zum Sagen, ob das lemurisch heißt, aber am Ende dieser Zeit kommen die wieder runter und werden dann rassenbildend. Das heißt, sie sind dann die Menschengruppenseelen, also Menschengruppenseelen, die ja gewisse Einschlag haben. Denn wenn es auf der Erde nicht mehr möglich ist, Verkörperungen durchzuführen, dann geht man zur Merkursphäre, man geht zur Venusphäre, man muss einmal zwischenzeitlich irgendwo unterkommen sozusagen. Dann kommt man wieder zurück am Ende der Lemurischen, Anfang der Atlantischen und ist stark seelisch geprägt. Große Gruppen, die Merkurmenschen sind also merkurial geprägt, die Venusmenschen venushaft und deshalb Menschengruppen sind oder Menschenseelengruppen kann man genauso sagen, ist vielleicht richtiger. Menschenseelengruppen. Und die werden organbildend und wirken so stark auf die Organsysteme ein, dass die einen nur so die gelbe Galle hervorbringt, die anderen sind also phlegmatischer, es entstehen also auch verschiedene Farben in den Gesichtern, die gerade das Seelische ganz genau ausdrücken, also verschiedene Menschengruppen, das ist ein großer Fortschritt. Auf der einen Seite, weil ja eine Differenzierung jetzt wieder einmal entsteht, die kommt wird dann wieder ausgeglichen, indem sie dieser Brei oder diese Differenzierung wieder mehr zu einer Einheit entwickeln, wie das in unserer Zeit zum Beispiel ist, da ist das wieder überwunden. Aber es gab eine Zwischenzeit, da war eine markante Profilierung. Ja, ernst bitte.
Ich wollte fragen wegen der Farbe. Also gelb sind die Asiaten und
von die Mongolen,
welchen,
ja.
Ja, von welchem Mongolen? Ja. Von welchen Planeten kamen die? Also
vom Mars.
Vom Mars.
Ja.
Und die Schwarzen?
Also schwarz in dem Sinne gab es nicht, sondern es gab ja diese Venushaften wie die Malaien, die Schwarzen sind eigentlich die Malaien und die Indo-Äthiopier. Also die, was du meinst, die Schwarzen im Sinne der Neger oder so, die gab es nicht. Die Schwarzen sind die Malaien, sind schwarz. Also wenn sie Malaien sehen, die sind im Gesicht schwarz, nicht braun, sondern ganz schwarz. In Afrika gibt es so Schwarze gar nicht, aber es gab damals eben die Indo-Äthiopier und die sind im Wesentlichen von der Venus, vom Venushaften.
Und weiß?
Ja, genau. Da kommen wir jetzt erst dazu. Also es gab einmal Färbiges und das Färbige drückt eine gewisse seelische Koloriertheit aus, also eine Farbe oder seelische Farbe und damit seelische Eigenschaften in Verbindung. In der atlantischen Zeit spielt sich natürlich viel ab, also da könnte man jetzt lange reden, aber die Atlantis beginnt also geografisch in Asien. Dort ist ja der Ausgangspunkt, dann in Afrika und geht dann rüber zum Atlantik, speziell zum Nordatlantik. Jetzt gab es in der atlantischen Zeit erstens einmal im Wesentlichen ein Abbild des ganzen Kosmischen. Es gab also dort die ganzen Götter, die noch herumspaziert sind als Menschenerzieher, sind dann allmählich in die Mondensphäre aufgestiegen, Mondenlehrer, wie man sie auch nennt, Pistis, oder es gab also große Erzieher. Und diese Erzieher und diese ganze Inspirierung, die die Menschen dort hatten, kam wieder aus Orakelstädten, wie Rudolf Steiner das nennt, das hat nichts mit Mysterienstädten zu tun, sondern da haben die Orakel, die Planetengötter, direkt noch den Kontakt aufrechterhalten mit denen, die als Gruppe da reingekommen sind von den Planeten. Das heißt, wir müssen uns da die allergrößte Inspiration vorstellen und die allererhabensten Planetenhüter im Irdischen, weil sie direkt mit den Göttern im Verkehr standen. Und die Atlantier waren auch so bildsam, am Anfang waren sie überhaupt noch durchsichtig, durchscheinend, hat im Inneren das Nervensystem gesehen, so wie bei gewissen Fischen, wo man durchschaut, hat sich dann immer mehr mit Stoff ausgefüllt, sind dann immer dicker, also griffiger geworden, gröber geworden, nicht so wie wir, aber eben für die Verhältnisse damals. Und dadurch konnten sie auch die Naturkräfte anzapfen. Sie waren ja eigentlich ein Teil der Natur, weil die Menschen waren klein relativ, hatten aber einen großen Ätherleib, einen viel größeren. Also der ist riesig rausgehakt. Damit ist er auch in den gesamten Weltenäther reingeragt. Also der eigene Ätherleib korrespondiert ja mit dem Weltenäther und somit kann man willkürlich in der Natur was erzeugen. Man kann einen eigenen Arm auf 5 Meter verlängern, kann ihn wieder reinziehen. Es ist ja, wenn man plastisch ist, kein Problem. Man konnte auch die Wetterverhältnisse einwirken. Und so entstanden hat gewisse manipulatives Wirken dieser Atlantier. Dieses Wirken hat sich so ausgewirkt, dass eben dann die Erdachse einen leichten Trall gekriegt hat. Und wenn die Erdachse einen Trall kriegt, die war damals auf 5 Grad, jetzt ist sie auf 23,6 Grad, das ist die Rotationsachse der Erde, dann schwappt das eine auf und dort, was aufschwappt, entsteht Land, beziehungsweise in der Atlantik ist also das Land untergegangen und woanders sind Länder aufgegangen und diese Katastrophen haben sie langsam in mehreren Jahrtausenden vor abgezeichnet. Das war keine einzige, es gab mehrere, 5 große, dann wieder 3 ganz große, aber seit Jahrtausenden wussten die Eingeweihten, es geht also nach unten, weil starke also Missbrauchskräfte durch die Atlantier eben negative Wirkungen hatten. Und sodass die atlantischen Eingeweihten so kleine Kommandos weggeschickt haben, also Kolonistenkommandos, um eben Exil zu finden für die Atlantier. Und das war vor allem in Südamerika, in Honduras und vor allem und die höchstentwickelte in Ägypten. Das heißt, wir reden von einem Zeitraum jetzt von 12.000 vor Christus oder so ungefähr, also nicht von der Ende der Atlantis. Dort sind die schon nach Ägypten gekommen, wie Rudolf Steiner das ja auch sagt. Es gab aber für die weiße Hautfarbe jetzt bezogen, es gab aber auch solche, die sollten also das überwinden, diese einseitigen seelischen Kräfte und eine gewisse Kühle reinbringen, eine gewisse Reinheit, Kühle, Überblick, die weniger von dem Seelischen aufgewühlt sein sollten und die konnten nur so entstehen, dass sie eben ein Organ hatten, das eben zusammenfassend war und dirigierend war, das war eben das Gehirn und nachdem die Atlantier ein großes Gehirn hatten, aber immer Hinterhirn und eben diese Langschädel und vorne ja kein Hirn hatten, wo der Mensch denkt, darum hatten sie auch diese fliehenden Stirne, gab es eine Gruppe, die eben die veranlagt war, das Atlantische zu überwinden und was Neues zu transportieren. Und diese Gruppe war hauptsächlich bei den Jupiter- und Sonnenorakeln. Dort sind die also inspiriert worden. Weil der Jupiter und die Sonne hängen ja eng zusammen, es sind so große geistige Welten, was Ideelles und was zusammenhängt mit der Vernunft und mit dem Eigendenken. Und letztlich, nachdem die atlantische Zeit dann immer mehr dekliniert ist, wurden eine gewisse Menschengruppe, die also bereit war, die vorgebildet war von dem großen, von einem großen Manu, wie Rudolf Steiner den auch nennt, den großen Führer und Lenker und Begleiter weggeführt von der atlantischen Zeit. Die konnten also entkommen, denn die Atlantis ging ja dann doch letztlich unter um 11.000 so, die letzte Insel Poseidonis, über die Platon berichtet, die geht dann auch einmal so zugrunde. Und der führte also raus und führte diese ganzen also Jupiter-Menschen nach Osten, es gibt ja verschiedene Auswanderungswellen, es gibt auch die Venus- und die Merkur-Menschen, die waren im Mittelmeer, dort sind sie heute noch im Übrigen, auch die Basken und so weiter. Dann gibt es die Mongolen, die eher südlich durchziehen und dann gibt es im Norden eben bei Irland, da geht das auch rüber, eben diese Jupiter-Menschen. Die ziehen dann durch Mittelrussland durch bis zum Ural und siedeln sich dort an. Da bleiben sie immer Ural bis Kaspischen Meer, also südlich von Kasachstan, das ist das berühmte Tarimbecken, von dem schon die Elena Petrovna, die große Eingeweihte, spricht, dass dort eben sich die angesiedelt haben, heute ist dort überall Wüste. Im Übrigen gibt es in Kasachstan ja auch ein Museum, das Zentralin-Museum, und da sind die Ausgrabungen zu sehen von den Menschen, und die schauen so aus wie die Mitteleuropäer. Man glaubt es gar nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist Epoxyharz wahrscheinlich oder Lehm oder wie die dann nachgebaut werden. Auf alle Fälle, ich habe selber gesehen, war ganz erstaunt. Das sind Europäer, die schauen aus wie Italiener, wie Franzosen, wie, also in den Gesichten, aber so klar, dass man glaubt, das sind Imitationen. Man vermutet natürlich, dass die Kommunisten das deshalb gemacht haben, um diese ganzen Asiaten ihnen eine gewisse Grundierung zu geben, dass dort Slawen waren und nicht Asiaten. Es stimmt aber nicht, es waren wirklich, man hat die Massen gefunden, und die waren also ganz europäisch. Auch der Senhedrin auf seiner Expedition hat mehrere so Ausgrabungen gemacht, die gab es dort wirklich. Es gab keine, sagen wir, Asiaten mit Schlitzaugen, so gab es dort überhaupt nicht.
Die Skelette oder
echt. Die waren so erhalten durch verschiedene, also Umstülpungen in der Erde, wie wenn es frisch gewesen wäre, also Mumien, aber ganz frisch. Das Venedin beschreibt eine Prinzessin, die war ganz frisch mit den Augen, mit den Haaren, war blond, hat das blaue Augen gehabt und so weiter, also ganz frisch. Und dort im Museum, ich habe das selber gesehen, weil ich habe vermutet, das ist so Unterschiebung kulturell, nicht? Das vermutet man ja gleich, weil beim Eingang von dem Museum war also so 15, 20 Meter die menschliche Entwicklung dargestellt, recht schön und anschaulich. Also der Aff am Baum, dann der Aff am Boden, dann der Aff, der sich aufrichtet und dachte, ja, das ist so die westliche Anschauung, ist also alles bestens dort. Und habt es auch sehr vorsichtig betrachtet, die Ausgrabungen, aber es stimmt, es ist dort so gewesen. Aber die dort also jetzt bis in den Baikalsee sich niedergelassen haben, die kommen gar nicht in Frage für diesen Manu. Die hat also dort liegen lassen. Warum? Weil die hatten noch im großen Ausmaß ebenso atlantische, atavistische Hellseherfähigkeiten. Das heißt, sie haben also, wenn sie Wasser gesehen haben, gewusst, das ist also süß oder salzig, ohne dass sie es also gekostet haben. Und sie haben also diese alten atlantischen Fähigkeiten noch stark gehabt, und es hat sich das Vorderhirn wenig entwickelt. Das ist übrigens auch bei den Indianern so, in Südamerika, die haben ja eigene Gesichtsformen, das sieht man auch deutlich bei den spanischen Zeichnungen, die da noch riesige Nase, und das geht dann also ohne Vorderhirn, also ohne aufgewölbte Stirn, um es sozusagen nach hinten. Und das Interessante, das habe ich auch in einem Museum gesehen vor Jahren, da wurden so Inkas und noch ältere Stämme gezeigt, und zwar hatten die Bandagen im Gesicht aus Leinen und so ähnlich mit einer gewissen Flüssigkeit, die also adstringierend war, zusammenziehend war, und dann stand dort, es gab eben auch so Mode unter den Aristokraten, die haben sich alle also das darauf geschmiert. Aber wenn man das weiß, und wir beschäftigen uns ja mit dem schon lange, dann weiß man, was es in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit war es der Versuch, die alten Fähigkeiten, die man hatte, die alten atavistischen Hellseherfähigkeiten, also das Naturhellsehen, wo man alles gerochen und gesehen hat, ohne Augen, ohne Ohren, das ist einfach davon geschwommen. Also es ist abgeklommen. Und die wollten das natürlich nicht aufgeben, denn die hatten wieder nicht die Fähigkeit, ein eigenes Gehirndenken und eine entsprechende Gehirnstruktur zu schaffen. Das war eben bei denen nicht vorgesehen. Das sollten keine Eigendenker werden. Das Alte haben sie aber verloren, das wollten sie bewahren. Darum haben sie unbedingt diese morphologischen Prozesse auch aufhalten wollen. Denn die wussten, je mehr es in die Richtung geht, die aber nicht wirklich stark war, die war also so ein kleiner Infekt sozusagen, das Alte war weg und das Neue war nicht da, jetzt haben sie verhindert, dass vorhin eben ein Vorderhirn entstanden ist. Das war eigentlich der Grund von dem Ganzen. Ist aber gleich zu sehen, also der Modeerscheinung ist das nicht, wenn sich jemand das handelt jeden Tag. Hat andere Gründe, aber im Museum weiß man auch nicht recht, was soll man dazu sagen. Das war auch in dieser Gegend, im Asiatischen. Und jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden Punkt, wo wir anfangen, ins astrologische Meer einzusteigen. Dieser große Manu eben, der dann den allerkleinsten und allervorbereitendsten Teil, der also schon vorbereitet war durch dieses Jupiter- und Sonnenorakel, in eine eigene Gegend geführt hat, streng getrennt von den anderen, nämlich nach Nordindien. Nicht nach Indien, sondern nach Nordindien, in einem ganz kleinen Distrikt nördlich von Assam oder so, wenn wir das mit dem Tee oder Darjeeling und so weiter vergleichen, wo es kalt war. Ganz kalte Flüsse. Nur dort gibt es eine Kulturentwicklung in der Art. Gibt andere Kulturen auch, aber für die Kultur, da soll es ja kühl sein und der Kopf entwickelt wird, das Denken, da kann es ja nicht 40 Grad haben wie im Südindien und da entsteht ja sowas nicht, da steht was anderes, aber das entsteht nicht. Dort hat er es hingeführt. Also nach Nordindien. Eine ganz kleine Gruppe. Und die hat er jetzt bearbeitet. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Thema, weil jetzt beginnt unsere Zeit, also die nachatlantische Zeit, die Kulturentwicklung überhaupt. Und die schaut jetzt so aus, dass wir uns ungefähr so im 8. Jahrtausend vor Christus befinden. Und die Qualität, die jetzt zeitlich angesagt ist, ist die, dass die Sonne im Löwen aufgeht, die ganze Zeit, aber zurückfällt auf 0 Grad Löwe und jetzt rüberkommt, das ist eine gewisse Scheide, auf 29 Grad Krebs. Also 29 Grad Krebs, 59 Bogenminuten, 59 Bogensekunden, wenn man es ganz genau sagen will, dort kommt jetzt die Sonne hin. Das heißt, die Sonne geht am Frühlings, bei der Frühlingsgleiche, also Tag und Nacht gleich lang sind, ja irgendwo auf, wenn man rausschaut. Und das ist jetzt nicht mehr im Löwen, der atlantischen Zeit war es im Löwen, sondern im Krebs. Das heißt, wir haben Aszendent Krebs. Dort, wo die Sonne aufgeht, im Osten, also aszendiert sie, also darum sagt man auch Aszendent, dort geht sie auf, die Planeten gehen auch dort auf, aber eben im Osten. Und wenn man das jetzt horoskopisch sieht, hat man einen Punkt, wo sie aufgeht und einen Punkt, wo sie untergeht. Ich möchte jetzt gar nicht näher auf die Tafel auf das eingehen, aber ist sehr einfach. Die Sonne geht irgendwo auf, sie geht irgendwo unter. Also man hat eine horizontale Linie, wenn man jetzt einen Kreis nimmt, kann man eine horizontale Linie nehmen, da geht sie auf der einen Seite auf, das ist in dem Fall in Krebs, und sie geht auf der anderen Seite, astronomisch wäre es im Steinbock, geht sie wieder unter. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Linie, eine vertikale Linie, nämlich der Meridian, also gerade nach oben, und der steht im Widder. Also wir haben die atlantische Zeit, die gesamte nachatlantische Zeit im Samen für uns. Alles, was bis zur letzten Zeit, bis zur amerikanischen, bis zur Epoche von Laodicea, glaube ich, heißt die amerikanische, Philadelphia heißt die jetzige, bis dorthin ist alles nicht ausziseliert, aber veranlagt. Wir wissen genau, was bisher war. Das können wir ja retrospektiv jetzt verfolgen. Wir wissen aber auch, was kommt. Das liegt nämlich am Anfang der atlantischen Zeit, das wird zugrunde gelegt, durch ein Epochenhoroskop, wenn man so das sagen will. Durch ein Epochenkosmogramm. Und das schaut so aus, es ist im Krebs, der Aszendent, gegenüberliegend. Das wäre das Partnerschaftszeichen, ist also Steinbock. Und oben am Zenit, wo die Sonne am Zenit steht, sie steht ja zu Mittag am Zenit, wann immer Mittag ist jetzt zeitlich, steht sie am Zenit, am höchsten Punkt, also die höchste Wirksamkeit, das ist auch die höchste Freiheit. Dort ist der Mensch völlig frei. Es gibt ja Bereiche, wir sehen es im Horoskop, das ist eben nicht frei. Aber dort ist er ganz frei, da kann er schaffen, da kommen die Zukunftsimpulse und die sind mit der Sonne verbunden. Der Mond ist der Bewahrer des alten Reichtums. Die Sonne bringt was ganz Neues, Geniales, was bisher überhaupt nicht da war. Und das ist eben der Zenit. Und den nehmen wir in der Astrologie Medium Zöli, weil es eben die Himmelsmitte ist. Zöli, Zölum, der Himmel, also Medium Zöli, die Himmelsmitte, ist der Zenit. Und dort steht der Widder. Ich will es nur sagen, wird dann ganz wichtig in weiterer Folge sein, denn jetzt geht es nur um den Krebs. Weil es ist ja Krebsepoche. Und was ist der Krebs? Die Krebsepoche, also Krebs-Aszendent, hat einen Herrscher, also der Krebs hat einen Herrscher, es hat jedes Zeichen einen Herrscher, einen Vorsteher, wenn man so will, Dispositor in der Astrologie, und das ist der Mond. Also der Mond, wir haben also einen Mondaszendenten, wir könnten es auch so sagen. Und was ist jetzt überhaupt der Mond? Der Mond ist von allem das mit Abstand komplizierteste. Er ist überhaupt nicht greifbar, ist ein Chamäleon, der immer, also schwierig ist auch zu beschreiben, weil er sich auch schon äußerlich verändert, nicht, er ist ja nichts Griffiges. Aber der Mond im Wesentlichen gestaltet kosmische Einstülpungsprozesse. Also dann, wir haben ja die Sicht des Raumes, dass wir außen den Raum haben. Und der Mond, das Mondprinzip ist etwas, man nimmt den Raum, stülpt ihn aber jetzt so ein und verbindet ihn in dem Fall mit Seelischen, so wie die Auster. Die macht auch das ähnlich mit den Samenkorn. Das nimmt sie und es entsteht die Perle bei der Auster. Und dasselbe ist beim Mond. Der Mond umfängt Kosmisches, nimmt es, so wie der Strudel, wenn wir wollen, oder wie der Schrimps, nimmt es zusammen, ringelt sich ein und hat nun jetzt Seelisches angedockt. Da ist Seelisches angedockt, das jetzt in dem warmen seelischen Fruchtfleisch, seelisch gesehen auf Fruchtfleisch, so sich dahin entwickelt. Das ist also der Beginn. Und der Mond hat es aber vor allem zu tun mit den Geburtskräften. Alles, was Geburt ist, auch schon bei den einfachsten Tieren, die sich immer so absondern, also so abnabeln, wo eins wie das andere ausschaut. Einfach dieser Prozess der reinen Reproduktion ohne einer gewissen Singularität, die er hervorbringt. Also er macht das in der Masse. Das ist das Mondprinzip, überhaupt das Geburtsprinzip. Und wenn wir uns das vorstellen, was das bedeutet, der Mondenaszendent, so ist es am allerbesten, wenn wir von dem ausgehen, was dem entspricht, nämlich dem Embryo im menschlichen Leben überhaupt. Der Embryo macht nämlich genau dasselbe. Er schließt sich auch so zusammen, macht auch so etwas, liegt in einer gewissen Weise ganz genau im Bierkreis drinnen, nämlich ursprünglich das Herz kommt zum Löwen. Dem Löwen entspricht ja auch wirklich das, was mit dem Herzen zu tun hat, die Kraft, die Wärme, der Mut, das Gemüt. Also da wird der Mensch reingelegt in einen Kreis. Und wenn man den Kreis weiter verfolgt, dann ist es so, dass die Beine eben beim Fisch landen und der Kopf eben beim Winter. Also er liegt nicht zufällig in einem Kreis, er liegt ganz genau strukturiert in einem Kreis, der seinerseits auch wieder strukturiert ist, astronomisch gesehen. Ich habe eine Zeichnung, aber die kann ich Ihnen dann zeigen, wo man das sehr schön sieht, wie da der Embryo drinnen liegt. Und dort liegt er also drinnen im mütterlichen Leib und zieht sie so zusammen. In den ersten 14 Tagen schwimmt er überhaupt im Fruchtwasser, das heißt, er hat keine Gravitationskräfte. Das ist einmal die größte Genugtuung. Die schlimmste überhaupt sind Gravitationskräfte. Wenn jemand aus dem Überirdischen kommt und er merkt diese grauslichen Gravitationskräfte der Erde, das sind ganz grobe, primitive, aggressive Kräfte, die ihn da ins Irdische reinziehen wollen. Das ist nichts, was für jemanden, der aus dem seelischen oder geistigen Grund angenehm ist. Es ist eine ganz schwere Tortur. Die erlebt er aber nicht, weil er im Fruchtwasser schwimmt. Nach dem archimedischen Prinzip schwimmt er da recht angenehm drinnen. Dann ist er eingerollt und er ist völlig behütet, denn er wird getragen. Er lebt in einer Alleinheit drinnen. Angenehm schwimmt er drinnen, es ist ruhig, es hat immer die gleiche Temperatur, 37 Grad. Er braucht sich ums Essen nicht kümmern, er braucht nichts anziehen, er wird getragen. Also der Stoffwechsel, es gibt nichts, er braucht keinen Pyjama. Also er ist richtig glücklich und es traktiert ihn vor allem keine Sonnenstrahlen oder sonstige Sinneseindrücke, weil es ja finster ist. Also er lebt also recht angenehm da drinnen. Und besser könnte es gar nicht sein, dann ist er noch abgesichert oder abgeschottet durch das Knochensystem und durch das Fleisch, also durch das Blut, überhaupt beschützt vor äußeren Tönen und anderen, vor allem die ganze Beschallung von außen fällt auch weg. Also das ist angenehm und ruhig. Und was an der Embryo erlebt, ist das größte Glücksgefühl, das ein Mensch überhaupt erleben kann. Ein größeres gibt es überhaupt nicht, nämlich die Alleinheit vor der Mondentrennung. Er lebt wieder mit seiner Familie zusammen, mit den ganz Großen, mit allen, weil der Mensch ist ja der Einzige, der mit allen zusammenlebt. Also alle sind irgendwie beteiligt beim Menschen, von den kleinsten Hierarchien, also von den Engeln bis zu den Seraphim und auch sogar bis zur Trinität in gewisser Weise, die im Hintergrund steht, aber doch auch verbunden ist mit Menschen. Und dieses Allgefühl, das erlebt er jetzt. Er ist nicht vertrieben, er ist da drinnen, warm, es ist behütet, es trägt ihn jemand herum. Das ist das größte Glücksgefühl, das wir überhaupt erleben können, nur es ist unbewusst, jetzt wissen wir nichts mehr davon. Und jetzt entsteht auch die Schlimmste, das ist auch die Schlimmste im Menschen, die Geburt. Jetzt wird er vertrieben. Er kriegt sozusagen einen Bewegungsimpuls, man schmeißt ihn raus. Also nach dem Motto, dich können wir nicht brauchen, du wirst jetzt da ausgesetzt im Leben und schau, wie du weiterkommst, weg mit dir. Und dieses Weg, raus, Das ist natürlich das Schlimmste. Jetzt kommt gerade das wieder rauf, was er früher schon erlebt hat bei der Vertreibung im Paradies. Jetzt kommt die Vertreibung aus dem Paradies. Und das ist das Schlimmste, weil das sind die wirklich großen Elemente. Das Behütetsein in der Alleinheit mit den geistigen Wesen, dann die Trennung, und dasselbe macht sie jetzt wieder im Embryonalzustand wieder durch. Er erlebt wieder die Alleinheit, er ist wieder glücklich, er ist wieder bei seiner Mama. Ob das jetzt die Weltenmama ist oder die physische Mama, ist dasselbe. Es ist dasselbe Prinzip und jetzt wieder ausgesetzt. Und was erlebt er jetzt? Eben das Schlimmste, dass er genommen wird, und er erlebt jetzt die Gravitationskräfte. Und wenn Sie das vielleicht erlebt haben, wenn Sie das Kleinkind sehen, dann kann es sein, dass der Ätherleib sich trennt vom physischen Leib. Dann werden Sie nämlich schwindelig und fast wahnsinnig. Das kann man erleben. Und das kann auch bei einem Kind immer wieder vorkommen. Und das Zweite ist, jetzt wird er traktiert, weil jetzt ist es laut draußen. Das hat er früher nicht gekannt. Die Töne, die sind jetzt anders wie früher. Sie treffen unmittelbar auf ihn ein. Und angenehm ist unsere Umgebung sicher nicht, in den wenigsten Fällen. Dann die Kleidung. Also zuerst war es immer gleich 37 Grad, jetzt kriegt er dann sein Pyjama und seine Jacke und so. Das ist natürlich unangenehm und dann vor allem wieder ständig malträtiert. Das greift ja nicht jemand an. Und das ist ja unangenehm, wenn man so drinnen im Fruchtwasser oder da im Uterus drinnen liegt, das ist alles angenehm und weich. Aber jetzt greift einem jemand an und zieht ihm das Hosel an oder das Hauberl drüber, das ist nicht angenehm. Das ist eine Tortur. Er wird malträtiert, es steht gar nicht mehr dazu, dass er jemanden so intim angreift. Das empfindet er natürlich, das Kleinkind. Er muss sich ernähren und so weiter. Also es ist ein furchtbares. Das ist das schlimmste Drama im Leben. Und es gab eine Therapie, also das war ja auch immer das Thema in Griechenland, da gab es ja auch so Mysterien, die das nachgestellt haben. Aber es gab eine Therapie, vielleicht wissen Sie das, vom Janov hieß der, Arthur, genau. Das ist es. Und diese Urschreitherapie, die nennt dieser Janov auch Urschmerztherapie. Und der ist aus Kalifornien, glaube ich, dass der aus der Gegend. Auf alle Fälle, das war in den 70er Jahren bei uns auch irgendwie bekannt durch John Lennon, weil der war nämlich bei dieser Therapie. Weil der hat nämlich diese Geburt auch wieder durchgemacht. Und bei dem war es so, dass er, weil der John Lennon ist eine ganz besondere Persönlichkeit, der ganz große im 20. Jahrhundert, er hat eine dreifache Konjunktion, so wie das bei dem Matthäus Jesus ist, von seiner Geburt bis zum letzten Tag. Also das ist ganz was Markantes. Und der ist geboren worden in Liverpool, genau an dem Tag, wo ein deutscher Luftangriff war und wo diese Gasleitungen explodiert sind, wo die Feuerwehr ausgefallen ist, genau dort in dem Moment, wo die Bomben ins Krankenhaus überall einschlagen, genau dort wurde er geboren, genau an dieser Minute. Das heißt, der hat nicht zufällig jetzt natürlich das durchgemacht, wieder diese Therapie bei dem Janov. Arthur Janov hieß er. Dürfte immer Ostler sein vom Namen, also man emigriert hat nach Amerika. Und das ist genau die Urschrei, und er nennt es auch Urschmerz. Beim John Lennon gibt es auch ein Album. Bitte.
Ich habe ja in einer Suchtberatung, wurde uns gesagt, wenn Kinder durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen, wurde ihnen nicht zugemutet, diesen ersten Kampf
genau
zu bestimmen.
Genau, genau.
Und das hat auch Auswirkungen.
Ja, genau. Also ich kenne also die Leiterin von dem Pfingstkrankenhaus da drüben, und die hat mir das auch bestätigt, dass dieses Eigeninitiative, dass man durchkommt, dass die dadurch behindert wird, und man hat von vornherein schon dieses Erlebnis nicht. Das Erlebnis, ich schaff's, das fällt ja weg. Es wird jemand also praktisch... Das wird ihm erspart, und das erspart ist aber gerade nicht das Gute, weil er sie doch nicht abgenabelt hat. Ihm fehlt der Biss dann im Leben, der fehlt ihm. Das ist ganz sicher so. Also man macht ja halt alles Mögliche. Also nur als Beispiel, weil Sie vom Krankenhaus reden, es gibt in Österreich oder gab einen bekannten Astrologen, den Fiedelsberger. Mhm. Dr. Fiedelsberger war ein Arzt. Und der hat in den Geburtskliniken immer darauf geachtet, und das war halt seine Botschaft, man möge die Geburt genau so zeitlich einleiten, dass die Mondstellung nicht unangenehm ist. Die Mondstellung ist das Einzige, was sie ändert, weil der Mond geht in allen zwei Stunden um einen Grad, sonst bewegt sich ja kein Planet. Die bewegen sich nur einen ganzen Tag. Also es geht um den Mond, weil der hat ja auch nicht gesagt, nächstes Jahr, sondern und jetzt hat er immer gesagt, naja, weil bei der Mondstellung, was man da Menschen antut, und der Mond am Mars ist ja klar, Katastrophe, seelische Verletzungen, würde das bedeuten, das ganze Leben, und zwar ständig, nicht am ganzen Tag, aber die Achse ist ja da, ist irgendwie gut gemeint, aber so ein Eingriff, das ist eine Frage. Also das ist, man manipuliert dann auf alle Fälle das Leben. Aus guter, ich meine, gut gemeint, aber da spielt man selber eben dann Herrgott oder sowas. Also der Vilsberger war sehr bekannt dafür. Er hat es auch gut gemeint, aber es ist halt problematisch. So stehen wir also am Beginn jetzt der indischen Epoche. Und der Mensch wird also jetzt im Indien genau, erlebt das genau dasselbe. Er kommt von der atlantischen Zeit, hat die lange Wanderung. Und jetzt in Indien beginnt es genau um 7000 und noch was, 7500 als Krebsaszendent. Er ist verletzlich, das ist typisch Krebsaszendent, sensibel, ängstlich. Also Krebsaszendent ist immer ängstlich. Und was macht er jetzt? Er ist ja in der Situation, wo er eben auch ausgestoßen wurde, er macht dasselbe, wie der Embryo macht, er geht auch wieder hinein, nämlich in Grotten. Er lebt jetzt in Grotten, in der Mutter Erde lebt er. So wie er der Embryo drinnen herum getragen wird, so angenehm, sich reibt, im seelischen Sud, so kommt auch jetzt der Inder in diese Grotten und da lebt und reibt sich an der Erde, der Mutter Erde. Genau dasselbe macht er. Das ist wieder schwarz drinnen. Und in Grotten ist es schwaß, also ist ja kein Licht. Sonst würde man ja heraus eine Laubhütte bauen. Das hat man aber im Indischen am Anfang nicht gemacht und auch keinerlei Kulturtätigkeit, also keine Steinbauten. Man ist in die Grotte und da hat man sich also jetzt so richtig wohl gefühlt. Es war schummelig und es war ruhig und man war beschützt von der ganzen Umgebung, wilde Tiere gab es ja auch, die kannte man nicht. Das zeigt ja schon der Deszendent Steinbock, ich möchte jetzt nicht länger darauf Bezug nehmen. Jetzt aber, dass die Umgebung Widerstände dem Ganzen entgegengesetzt hat. Man hat also die Widerstände weiters gar nicht bewältigen können, ist in der Hölle drinnen geblieben und wo kriegt man hinein, wenn man in einer Höhle, wenn man in einer Höhle lebt? Ins Seelische. Man kriegt in die eigene Seele und da meditiert man halt hinein in die Bilderwelt. Jetzt ist aber die Seele doch was Armseliges, weil viel ist ja nicht drinnen in so einer Seele. Man braucht also einen Seeleninhalt, einen höheren, einen größeren. Und der wurde eben von diesen sieben heiligen Rishis geliefert. Das sind jetzt die Einweihungspriester, oder wie man sie so nennen kann, also die hohen geistigen Wesen, die noch der Manu instruiert hat und ausgebildet hat. Und diese Rishis übernehmen jetzt den seelischen Nektar. Die träufeln jetzt den Nektar in die Seelen der Urinder rein, sodass die jetzt wieder das erleben in der Einweihung, was sie eigentlich schon früher erlebt haben, in Urzuständen, wo sie selber durch die verschiedenen Manvantaras gingen, denn das Wort Manvantara kommt ja vom Indischen. Und eine gewisse Beseligung erlebt haben. Denn es reicht nicht aus, wenn man sich irgendwo verschließt in einer Höhle, dann schaut man doch immer nur ins eigene rein und das ist ja doch nicht so bunt und so interessant. Viel Interessantes haben wir auch nicht erlebt dort. Man muss das also aufblasen, sagen wir es einmal so, seelisch. Und das entsteht dadurch, dass die Eingeweihten nun eben auch in gewisser Weise die zurückgeführt haben in frühere Erdzustände und ihnen die tiefen Geheimnisse geoffenbart haben. Denn die Inder haben die größten aller Geheimnisse, weil sie am Anfang standen. Das ist die größte Offenbarung. Sie waren ja unmittelbar am Anfang, konnten das aufnehmen und das Krebsartige ist ja passive Substanz, also hat ja nichts Aktives, ist ja ganz wie ein Foto, wie eine Fotoplatte, die alles aufnimmt und da konnte sie das absetzen. War also ganz ein fruchtbarer Prozess. Und im Besonderen war es dann so im Indischen, dass in dieser Einweihung man einen Blick geworfen hat oder die Menschen angehalten hat, so einen Blick zu werfen auf das Urbild des Menschlichen, auf den sogenannten beflügelten Genius, wie man den nennt auch, oder den Engelsmenschen überhaupt. Also den Urmenschen, der als Urmensch im Kosmos vorgebildet ist. Und wir sind ja dieser Urmensch, beziehungsweise bewegen uns also darauf zu. Und das war sowas Beseligendes, sowas Großes zu sehen, dass ein Menschen als Menschen, sonst nichts, dass das eben für diese Inder wirklich ein Nektar war. Sie haben was anderes an Sinneseindrücken draußen gar nicht so gebraucht. Sie haben sich da wohlgefühlt in diesen Grotten, in dieser Behütetheit. Sie waren auch nicht Sie waren auch eine gemeinsame Gruppe, eine gemeinsame Familie. Es gab noch keine Differenzierung. Man hat sie selber einfach als Mensch gesehen. Mensch neben Mensch. Also gab es nicht weiter so irgendwelche Charaktermerkmale, die die getrennt hätten. Es war eine Einheit. Und Rudolf Steiner sagt bezüglich der Astrologie, im Zusammenhang eben mit der Frage, wie haben sich solche Menschen, sage ich jetzt einmal, definiert, bin ich jetzt ein Wintergeborener oder so, sagt Rudolf Steiner überhaupt nicht. Sondern die Menschen empfanden sich als Imagination der Götter. Imagination der Götter, also Wahrbild oder Abbild der Götter. Und zwar so, dass sie in der erlebt haben, ich bin eben im göttlichen Denken drinnen. Die Götter denken und ich bin der Gott. Ich bin die Götter. Weil in mir denkt, ich bin ein Teil. Seinsmäßig eine Übereinstimmung mit den Göttern. Man war also drinnen und man war selber Gott. Oder beim Gefühl eben, die Götter sind mutig und gutmütig, seelisch und haben Empfindungen. Und ich bin diese Empfindungen. Und was das ganze göttliche Schaffen betrifft, da lebt man eben auch drinnen, immer mit einem Ziel, wie es weitergeht. Die Götter begehen was, schaffen was, das hat aber ein Ziel. Und ich bin in dem Ziel enthalten. Also Imagination der Götter, man hat sich wohlgefühlt und war ganz in dieser Allgeistigkeit drinnen, sodass die indische Epoche, könnte man sagen, unter der Zahl 1 steht. 1, die Einheit. Es gab die Einheit, es gab keine Differenzierung und es gab dieses Glück, reinschauen zu dürfen auf den, oder raufschauen zu dürfen auf diesen Engelsmensch. Jeder wollte diesen Mensch. Denn das ist eigentlich das Unverfälschte und auch das Entwicklungsziel. Das ist das Göttliche überhaupt. Und dieser Engelsmensch ist ja die göttliche Hierarchie letztlich, die, also wo der Mensch auch selber Gott wird. Nun gab es noch vieles andere in der indischen Zeit, eben diesen Tempelschlaf, wo die Menschen aus dem Tempelschlaf kuriert wurden. Das soll uns aber jetzt nicht weiters interessieren, denn jetzt entsteht was ganz Großes, nämlich eine Änderung. War bisher der Mensch behütet und ängstlich und mehr oder minder so eine seelische Masse, eben unter der Zahl 1 der Einheit stehend, tritt jetzt plötzlich was ganz anderes rein, nämlich jetzt geht die Sonne wieder zurück und fällt dann rein auf 29 Grad Zwilling. Jetzt beginnt das Ganze zwillinghaft zu werden. Und Zwilling heißt zwei und Zwietracht und Zwiespalt und Zweiheit und da fällt einem viel ein. Das heißt, es wird auseinandergerissen, die Einheit. Jetzt vielleicht noch kurz, warum geht die Sonne überhaupt zurück? Wir können es uns dann näher anschauen. Aber wieso geht die überhaupt zurück? Die könnte ja immer am gleichen Punkt aufgehen. Sagen wir 15 Grad Löwe, könnte die immer 15 Grad Löwe aufgehen. Warum fällt die zurück in den Krebs? Ist ja auch eine Frage. Und vom Krebs fällt sie dann wieder zurück in den Zwilling eben. Das ist deshalb, weil die Erde, denn die Erde fällt ja zurück, die Erde eben ein anderer Körper ist wie die Sonne. Rein jetzt geometrisch, die Sonne ist eher so wie eine Orange, also eine Kugel, so etwas Kugelförmiges oder eine Hohlkugel, also auf alle Fälle eine Kugel, während die Erde eher so Mandarine ist. Beide sind gelb, kann man sagen, oder zumindest die Sonne. Und die Mandarine ist ja abgeplattet an den Polen, wird zusammengedrückt an den Nordpol, an den Südpol und es entsteht ein Wulst. Und jetzt wirken auf diesen Wulst Kräfte. Also die Sonne geht einmal entlang, die Erde geht entlang ihrer Bahn, der sogenannten scheinbaren Sonnenbahn, der Ekliptik. Da geht die einmal so langsam dahin, macht am Tag ungefähr einen Grad, nicht ganz vier Bogenminuten weniger, und geht also da entlang der Ekliptik, bewegt sich um die Sonne, wenn wir es jetzt so sehen wollen. Einmal. Richtig ist es nicht, richtig ist, die Sonne bewegt sich um uns herum, aber richtigerweise von einem anderen Standpunkt aus ist es auch so, dass die Erde um die Sonne herum bewegt. Sie bewegt sich also langsam, kontinuierlich einen Grad am Tag. Aber sie ist schräg. Sie hat einen schrägen, nämlich ihre Rotationsachse steht auf der Ekliptik in einem Winkel mit 23,6 Grad. Das heißt, sie geht also so schräg dahin. Können wir uns dann anschauen. Geht so schräg dahin. Das wäre nichts Besonderes. Aber es gibt Kräfte, und zwar seelische Kräfte, wir können uns das am besten vorstellen, nicht seelisch, nicht astronomisch, nämlich Kräfte, die versuchen, diese Rotationsachse wieder aufzuheben. Man will der Erde aufhelfen, Also hängt ja so schief drinnen und schleift da herum. Und diese Kräfte wirken auf die sind Gravitationskräfte, die wirken aber jetzt unregulär, weil eben die Erde keine Kugel ist, sondern weil sie ein Muster hat, sie verschiedene Masseverhältnisse. Und die Sonnenwesen und die Mondwesen wirken jetzt zusammen und versuchen die Erde wieder aufzustellen. Also sie reißen da herum, und es geht aber nicht. Und was dabei entsteht, ist jetzt, dass die Erde weg, dass sie sich zwar nicht aufrichtet, auf 0 Grad oder auf einen kleinen Neigungswinkel, sondern in einen 90 Grad Winkel wegrutscht. Und dabei löst sich die Rotationsachse, sie hält den Winkel im Raum bei, so 23,6 Grad, aber sie wird selbstständig und beginnt jetzt einen Kreisel zu machen. Das ist die Präzession, genau, in die Präzession. Ich habe es vergessen, das Wort zu sagen. Das ist die Präzession. Also die Präzession, sie geht zurück, geht jetzt zurück und verliert dann immer ein bisschen, ein paar Bogenminuten, und zwar so viel, dass sie in 72 Jahren eine ganze Minute verliert. Also in 72 Jahren verliert sie durch die Präzession eine Minute, und so, wenn man es ausrechnet, also 72 Jahre sind eine Bogenminute, mal 30, 3 mal 7 ist 21, hat man die ganzen 2160 Jahre, die sie braucht, um ein ganzes Segment, also 30 Grad, eines Tierkreiszeichens durchqueren, also durchlaufen. Also sind wir jetzt, darum geht es zurück, sind wir jetzt, sowohl die Sonne wie auch die Mondenkräfte sind da, beide sehr massiv, der Mond sogar ganz massiv, weil der Mond ja in der Nähe von der Erde ist, und dadurch, dass er eben die Ekliptik, er muss ja unter die Ekliptik, wenn er herumkreist, und selber eine elliptische Bahn hat, reißt er die Erde erst recht raus, was dann noch zur Nutation führt, dieser zusätzliche Bewegung. Wollen wir jetzt nicht spezifizieren. Also, die Erde fällt zurück. Und wir sind jetzt im Zwilling. Und jetzt geschieht eigentlich das erste Mal richtige Aufspaltung. Bisher waren wir eben in der Einheit, und jetzt ist die Einheit weg. Weil jetzt, jetzt beginnt eine Spaltung auf allen Ebenen. Das Merkurialische, also der Merkur, der jetzt herrscht, was früher der Mond ist, ist jetzt der Merkur, zeigt es uns ja auch schon. Er ist eben so einer, der überall zu Hause ist, also nicht ganz. Er hat Zugang zu der göttlichen Welt, aber auch Zugang zur irdischen, gehört aber weder zur irdischen noch zur göttlichen. Und er ist ein Spalter, also er bringt immer was hin und her. Und im Persischen beginnt das jetzt so, dass auch wieder Eingeweihter diese Spaltung in einer gewissen Weise eben selber erlebt und dann weitergibt als eben Volkslehrer oder als Eingeweihter eben, nämlich der Zarathustra. Dieser eingeweihte Zarathustra, einer der höchsten Eingeweihten überhaupt, steht dem Persischen vor und inspiriert die persische Kultur. Und was der Zarathustra erlebt im Inneren, aber auf der Erde sieht er das, dass eben diese einheitliche Sonnenaura nicht wirklich so einheitlich ist, da hat sie auch schon was reingeschlichen an negativen Kräften, also an diesen Kräften, die also verhärtender Art sind oder eben abwehrender Art, auf alle Fälle nicht regulärer Art sind. Auch da oben ist es also gar nicht mehr so, dass die Götter da in ihrer Reinheit weben und wesen, sondern da tut sie auch schon, da ist auch schon eben ein schwarzer Teil, so ein verhärteter Teil dabei. Und das erlebt er dann eben so, dass er das eine eben Ormuz nennt und das andere Angria Maino. Und drum unsere Bezeichnung, das Reine, das Helle, der Ormuz, und dieses andere, das Schwarze, seelisch gesehen, geistig gesehen, das Schwarze Verhärtende, also das kein Licht abgibt, weil es eben das Ganze für sich behält. Diese Kräfte sieht er, erlebt er, und das heißt aber, es spaltet sich das Ganze im Persischen schon. Und dieser Zarathustra, der Eingeweihte, ruft nun dazu auf, dass die Perser das so bearbeiten sollen, dass sie nicht unbedingt das verschlingen wollen oder bekämpfen sollen, sondern sie sollen diese negativen Kräfte harmonisieren oder eben erlösen, harmonisieren, in gewisser Weise ihnen halt den Stachel nehmen. Aber nicht kämpferisch, sondern durch Vorbildwirkung. Jetzt ist es so, dass es in der Gegend, wo diese Indo-Europäer eingewandert sind, diese Arier, denn der Stolz der Perser ist ja bis heute, dass sie eben Arier sind, sie sind die einzigen, die kulturschaffend sind, die anderen sind ja nicht kulturschaffend geworden dort, das waren die Turanier, und diese Turanier sind die wilden Mongolier, die sind im Turan zu Hause, das ist heute Kirgisistan, Tadschikistan, brauchen sie nur auf eine politische Karte schauen, also ungefähr dort Kirgisien und so. Das heißt Turan, das Land. Das waren die Wilden, die also sich nicht kultiviert haben, keine Landwirtschaft betrieben haben, sondern also herum mit den Pferden also herumgeritten sind und immer halt so gelebt haben von dem, vom Hand in der, von dem, was sie halt so erbeuten konnten. Sklaverei betrieben haben, alles zerstört haben. Wie das halt so ist, wenn man die Freude findet, dass man sich frei bewegt. Es muss ja nicht jeder Landwirt werden. Und diese Kulturtätigkeit war auch das Wichtigste, was die Perser auszeichnet. Rudolf Steiner sagt jetzt bezüglich der Astrologie derzeit, so abgeleitet haben sich die Menschen auch nicht, dass sie gesagt hätten, also wir kommen oder wir haben einen Zusammenhang zu dieser oder jenen Sternenkonstellation, sondern, und das war das Wichtige jetzt in der persischen Zeit, entscheidend war, wie ein Mensch wurde, wo er geboren war, an welchem Ort. Also der Ort, die Geografie, die Landschaft war das Entscheidende, was den Menschen geprägt hat. Das hat man sich aber nicht eingebildet, muss man auch dazu sagen, die früheren Menschen waren ja Realisten, also kein Vergleich mit uns, da war alles real, sie mussten ja, sind ja ganz real, analog im Leben gestanden. Man hat gewusst, wenn der geboren ist an einem reißenden Fluss, dann war ein Genius Loki. Und dieser Genius Loki oder Lozi, der ist schon einmal eine Widerspiegelung höherer geistiger Areale und gleichzeitig sind dort natürlich auch Elementargeister verschiedenster Art. Die sind am Fluss natürlich anders, wie wenn das irgendwo in der Wüste ist oder in einer steinigen Gegend. Und der wurde halt dann auch anders, wenn er an einem Fluss war. Er war vielleicht Fischer, es gab Handel, man hat sich ausgetauscht mit anderen Kulturen und dem stand aber das Zelotische also entgegen, zum Beispiel die Berge. Weil dort auf den Bergen, wo die Zarathustra-Feuer waren, die sind ja heute auch noch dort, soweit es überhaupt geflogen wird, dort waren die Zeloten, das sind die Reinen, die also ihre Bräuche haben, die sie nicht vermischen, die keine anderen Kulturen aufnehmen, nichts Fremdes. Es gibt sie bei uns auch im Tirol bis heute, also gewisse, da ist ein Täler und so, bei uns natürlich ganz schwach, aber damals war das stark. Davon entsteht jetzt die Differenzierung, denn das Zwillingshafte muss ja differenzieren, es muss ja konkret irgendwo ausnehmen und es muss ja Ursachen haben. Die Ursachen sind eben die Geburt, dass der Ort, wo jemand geboren wird, wird dann wichtig für seine Art. Das kann man sich auch gut vorstellen, weil die haben auch was anderes gemacht. Und auf der anderen Seite gab es zum Beispiel so also Ackerbauern, die haben ganz andere Qualitäten erlebt, also rein von dem Elementarwesen her. Und was im Persischen jetzt weiter differenzierend wird, ist gerade diese Kulturtätigkeit. Denn im Persischen fällt die Nachzüchtung der Tiere und vor allem die Züchtung des Pferdes. Denn die wurde in der atlantischen Zeit nicht gezüchtet, erst in Persien. Und es fehlt auch, wie die Perser das nennen, diesen Dolch, mit dem sie die Erde auf, diesen Chimsi. Also Die Tatsache allein schon, dass die Perser die Berührung der Erdhaut und das Aufreißen der Erdhaut so ehrfurchtsvoll beschrieben haben und gewusst haben, da reiße ich jetzt die Erde auf, ist ja schon ein Zeichen, wie sehr sie sich mit dem Irdischen auch jetzt verbunden haben. Denn die Ackerbau betrieben haben, die haben sie nicht so betrieben wie heute, sondern der hat ja ein kleines Haus eben, und da hat er seine Stube, und da ist er mit den Tieren gemeinsam, haben die Menschen ja früher gelebt. Und Ackerbau heißt jetzt, ich schiebe die Intimität der Stube einfach ein paar Meter hinaus. Und der Acker war seine Stube. Das war nicht so wie heute, da fährt der Traktorfahrer wo raus, spritzt uns ein Gift und kommt wieder nach Haus, sondern das war intim. Also, so wie man intim mit dem Händeln zusammengelebt hat oder mit den Ziegen, hat er auch den Boden kultiviert. Und Kultur überall hat immer einen Anfang. Das heißt überall gleich Agrikultur. Kultur ist immer Agrikultur. Das ist der Beginn. Also wo keine Agrikultur ist, gibt es keine Kultur. Weil das ist das Erste, das Irdische, dass ich das pflege. Und das haben eben die Perser gemacht und auf das sind sie eben stolz, dass sie die Kulturvölker waren und die anderen eben nicht, diese Herumtreiber, wenn man so... die natürlich wieder andere Freuden erlebt haben dabei, aber sie waren nicht kulturschaffend in dem Sinne, das waren eben die Perser. Jetzt gab es aber in der Zeit eben sehr viel Turanier und diese Turanier, also diese ganzen wilden mongolischen Elemente, die gab es ihm zu erlösen. So, das war die Idee des Zarathustra, nicht bekämpfen, nicht vernichten, sondern sich in das Ganze irgendwie halt innerlich auch einfügen und versuchen, die zu besänftigen. Das wäre das richtige Wort, zu besänftigen. Und das haben die Perser dann auch über mehrere Jahrtausende gemacht. Denn es gab ja immer Auseinandersetzungen, auch mit den Semiten, vor allem arabischer Art jetzt eigentlich mehr noch, weil die Semiten halb Turanier sind und die zwar ganz friedlich leben eine Zeit lang, aber dann haben sie doch wieder mehr einen Schub und dann sind sie auch eben zerstörerisch und das geht ja bis zum heutigen Zeitpunkt. Also die Persien hat ja mit den anderen, mit den arabischen Ländern nichts zu tun, sind absolut strikt und haben auch ein gewisses Souveränitätsgefühl gegenüber diesen Arabern, die also von ihrer Seite also ganz eindeutig minderwertig sind, weil sie außer Nomadentum nichts geschaffen haben. Dass sie jetzt ein Reichtum haben, das ist ein anderes Thema. Aber so sehen die das auch. Und wenn wir beim Persertum bleiben, aber wir müssen noch beim Persertum bleiben, weil es so wichtig ist, weil es das Persische nämlich spiegelt in unserer nächsten Wassermannzeitalter, im Wassermannzeitalter. Und deshalb ist beim Persischen rein, wenn man das so schaut, fallen noch einige Sachen, vor allem fallen einem ein oder auf, nämlich wie es weitergegangen ist. Das Persische ist eine Sonnenreligion, es kommt dann in weiterer Folge der Mitra, Mitrasdienst, also wieder was Sonnenhaftes, was im Römischen dann zur römischen Religion, das Sol Invictus wird, also wieder das Zarathustrische. Zwischendurch kommt, und das ist eigentlich schon vorher, die Auswanderung bzw. die Unterstützung der Hebräer, indem er ihnen den Tempel aufgebaut hat. Und da sind aber viele bei dem Kyros mitgegangen, sind ganze Menschenmengen sind dort geblieben, im Hebräischen. Also in der Gegend, wo das eben war, im heutigen, sagen wir, Judäa. Und das zeigt eben die Anbindung an den Zarathustra, als den großen Eingeweihten, Zarathas damals am letzten, dass die ein sehr enges Verhältnis hatten. Die wussten, der kommt wieder, dieser Zarathas. Und es waren ja dann die Perser auch, die bei dem Jesusknaben, bei dem Matthäus Jesusknaben, dies waren ja die Perser, die kamen. Also die drei Magier, das waren ja Perser. Die Juden sind ja nicht gekommen, die haben ja die Familie ja schon vorher verfolgt, die Mutter des Matthäus, Eva, des Matthäus Jesus nachher verfolgt und die Perser waren die, die eigentlich kamen, weil es ja ihr Zarathustra war. Den haben sie ja gesehen. Also das war eine gewisse Intimität. Und sind auch etliche dort geblieben. Das fällt einmal auf. Wieder die Sonnenlinie und wieder die Kampfesituation. Dann kommt der Mani, der ganz typisch ist ins Religiöse, Moralische, das Ganze transponiert hat als Moralgesetz. Gut und Böse. Man sagt ja auch Manichäismus, da meint man immer schwarz, weiß, gut, böse, hoch, tief. Und es kommt noch was, wo man wieder das Persische sieht, das ist dann der Islam. Weil da wird es jetzt überhaupt interessant. Denn die Perser sind ja in Wirklichkeit keine Vertreter der islamischen Religion, weil es kann ja nicht sein, weil sie haben ja das Christentum aufgenommen, die Perser waren ja Christen, das waren ja die Perser, die Syrer, die Griechen und Ägypter, glaube ich auch, das waren ja die Griechen, aber die Perser haben ja eigenes Evangelium auch, das Persische, also die Perser sind Christen, das müssen wir mal ausgehen, bis zu der Zeit, wo sie überformt werden vom Islam. Jetzt ist aber interessant, dass gerade beim Islam es so ist, dass die reguläre Strömung ist so, wie es normalerweise im Altertum, wie man das bei den Juden am besten sieht, dass die Strömung des Stammes, also das, was ein Stamm an Reichtum hat, an Bewusstsein, an Fähigkeiten, an Erinnerungen, das wird am ältesten Sohn immer weitergegeben. Das heißt, es gibt eine Familienaufstellung schon vor der Geburt, dass der Älteste das kriegt. Weil sonst könnte man sagen, der hat vielleicht einen jüngeren Sohn, der ist viel geschickter. Der ist nicht geschickter, das ist der Ältere, weil der ist in der Familienaufstellung ausersehen, den ganzen Vererbungsstrom, diese Geheimnisse zu übernehmen. Das sehen wir ganz deutlich beim Abraham. Dieser Abraham heißt Abraham, später heißt er Abraham, erst als er Vater vieler Völker wurde. Aber er heißt Abraham und er musste das weitergeben an den Ismael. Und das hat er eben nicht, sondern an den Isaak. Warum? Weil da hätte er die alte Strömung weitergeben, aber nicht das, was eben die Juden oder Hebräer entwickeln sollten, ein gewisses, was Neues, eben das Mondendenken und so weiter. Und dasselbe passiert aber wieder beim Isaak. Also die Geschichte Esau und Jakob ist sehr interessant. Da gibt es den Alten, der so stirbt und der zum Esau sagt, du bist der Älteste, jetzt segne ich dich. Und Segen heißt nicht segne dich, sondern er legt die Hand auf und es geht jetzt ätherisch alles in den Ätherleib über. Die ganzen Geheimnisse des Stammes. Und so weit kam es aber nicht, weil der Jakob, beziehungsweise die Frau des Jakob gesagt hat, du, jetzt, weil der Vater hat gesagt, bring mir ein Wildbret. Und der Esau ging ein Wildbret jagen. Und die Frau, ich glaube die Rachel ist das, die Frau vom Jakob, hat gesagt, du, geh raus, wir haben draußen so irgendein Viech, sagen wir so, und schlachte das, koch's. Und so war es auch, hat es dem Vater gegeben und er hat den Segen an den Jakob gegeben. Es kam der Esau mit dem Wildbret und hat gesagt, Vater, jetzt bringe ich das Wildbret. Und der Vater hat gesagt, weil er war blind, das ist auch interessant, man beschreibt ihn als blind, das ist nicht nur physisch gemeint. Du warst doch gerade hier, ich habe dir den Segen doch gerade gegeben. Und der Esau sagt, nein, ich war ja nicht bei dir, Vater. Das war, und er kam drauf, es ist zu spät. Und der Vater hat gesagt, ich kann dir den Segen nicht mehr geben. Das heißt, es ist eine andere Linie angerissen. Was aus dem Esau werden sollte, wissen wir nicht. Auf alle Fälle sollte es beim Jakob weitergehen. Und dasselbe ist jetzt auch beim Propheten Mohammed, weil der Prophet hatte keinen Sohn. Es ist ja kein Zufall, dass er keinen Sohn hatte. Er hatte eine Tochter. Und es war also so, dass jetzt keine Vererbung auch stattfinden konnte, dass ein Impuls weiter vererbte durch den Sohn, sondern die Tochter war das Ausschlaggebende. Und die Tochter spielt beim Islam so eine große Rolle, weil es ja eine weibliche Religion ist, oder so leicht luziferisch eben, was auch mit Weiblichen zu tun hat. Es sollte also die Tochter jetzt die Entscheidung treffen, sie sollte jemanden finden, der ein reiner Verkünder des Erzengel Gabriel sein sollte, den der Prophet Mohammed aufgefangen hat, in einem Buch, also dem Koran. Und jetzt kommt auch der Ali nicht dran. Also der Ali ist der Reine, er ist der wahre Nachfolger des Propheten. Das ist einmal ganz klar, er gibt die Sicht ganz klar. Aber der Ali kam eben nicht dran, es kamen der Omar, der Otmar, der Abu Bakr und dann kam das dritte, erst der Ali. Und der Ali ist dann wieder geschlagen worden bei der Schlacht. Ist eine lange Geschichte, das wollen wir jetzt nicht im Detail, brauchen wir das nicht wissen. Und er wurde, hat die Schlacht gewonnen, wurde aber am Schluss dann durch einen Trick, also hat er die Schlacht verloren und er wurde begraben in Persien. Und die Perser haben nun den Ali und nennen den Schia Ali, also Schiiten. Die Schiiten sind die Nachfolger des Ali, die reinen Vertreter des Islam. Und die anderen, die Umayyaden und so weiter, sind nicht die reinen Vertreter des Islam. Das ergibt sich aus der Situation ganz genau. Es gibt gar nichts darüber zu herumzurütteln, weil es so ist. Es ist beim Judentum genauso. Es ist eben der Jakob der Rechtige und nicht der Esau. Und da ist es auch so. Und das Interessante ist, wieder sind es die Perser, die so in dieser Spannung drinnen stehen. Es sind immer die Perser, die so da in so einem Spannungsverhältnis stehen. Jetzt ja auch, aber das wollen wir jetzt nicht unbedingt da reinnehmen in das Ganze. Aber die Perser, die hüpfen da immer so hin und her. Und das Wichtige dabei ist, dass sich die Epoche ja widerspiegelt jetzt dann in der Wassermann-Epoche. Und beide sind, und das ist einmalig in der Spiegelung, beide sind Luftzeichen und gespaltene Zeichen. Das heißt, das Wassermann-Zeitalter hat auch diese Tingierung der Spannung. Das zeigt ja schon, dass zwei Spannungen, zwei Linien sind. Es wird also wieder da starke Spannungen geben, ganz anderer Art jetzt, aber doch. Also das ist für uns ein wichtiges Thema, genauso wie der Planet Uranus, zu dem kommen wir gleich. Das wird die Zukunft sein. Es geht um das Thema Saturn, Uranus, denn beide sind Herrscher im Wassermann. Und das kommt jetzt, das Zeitalter. Das andere wird aufgelöst. Also da kann sich niemand an das klammern, es wird völlig verschwinden durch den Uranus, der radiert alles aus. Was bisher an physikalischen Konstanten besteht, an Weltanschauungen besteht, an was immer besteht, und das geht also jetzt dann rascher. Und da spiegelt sich auch das Persische. Vielleicht, wenn wir noch einen Blick auf das ägyptische jetzt werfen. Bevor wir das weiter bearbeiten dann. Also Polarisierung und eine Art Aufwacherlebnis haben wir im Persischen, wenn wir es zusammenfassen. Zeitlich gesehen beginnt es um 6600 vor Christus, astronomischer Übergang. Beginnt dann in der Kulturperiode 5200 und geht bis 4400 vor Christus. Wenn wir es nur einmal so vielleicht, wenn Sie es nur einmal so vielleicht nehmen, was die Kulturperioden betrifft, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man gleich sagt, wieso überhaupt eine Kulturperiode, was das überhaupt ist. Mhm. Weil, wenn wir diese 30 Grade haben, die 2160 Jahre, also verschlingen, dann bedeutet das immer, dass immer ein neuer Impuls reinkommt. Also das Urindische war eben ganz deutlich anders wie das Persische. Das Persische steht eben unter der Polarisierung. Dieses echtes Aufwacherlebnis auf allen Ebenen ist jetzt so was Neues. Was ich vergessen habe, was ich nur einfügen möchte, was auch im Persischen nun konstituierend wirkt, ist die Atmosphäre, die seelische Atmosphäre bei der Geburt. Das sagt Rudolf Steiner auch, nicht der Blick auf die Sterne, sondern die seelische Atmosphäre während des Geburtsvorgangs im Haus. Das heißt, wenn jemand, also zum Beispiel die Familie war da, die Sippe war da, man hat Hochzeit vorbereitet, man war also man hat gekocht und getanzt und Musik hat gespielt und so weiter. Also wenn so eine positive Atmosphäre war, so eine freudige, es kamen die Verwandten, und es war dann die Geburt, dann hat der Betreffende das seelisch aufgesaugt, beziehungsweise ist in die Gewohnheiten, ins Temperament, also ins Ätherische abgesunken, und er war so. Er war der immer den Sonnenschein gebracht hat. Wo immer der dann aufgetaucht ist, hat er das Glücksgefühl und diese natürliche Anmut und Gelassenheit mitgebracht. Er war also, wie es eben bei der Geburt war, die ganze Familie war beglückt, und so war er dann auch dann der immer den Sonnenschein verstrahlt hat. Und was auch im Persischen noch war, das muss ich nachtragen, war eine Prägung durch die Atmosphäre, also durch das Wetter. Das war ja schon in der atlantischen Zeit so stark, die atmosphärischen Verhältnisse, die eben deshalb stark waren, weil das Atmosphärische draußen, also das Elementare, im Menschen eingreift, auch ins Elementare, also ins Temperament, in den Wasserhaushalt, in den Lufthaushalt, also in dem, was dann eben vom Seelischen auch wieder zur Gewohnheit wird, ins Ätherische, wo ja die Gewohnheiten liegen und der Charakter so in einer gewissen Festheit ist. Gab es also Hochdruck, dann war also eine gewisse Leichtigkeit, gab es Tiefdruck, eine gewisse Depression, war es Winter oder es war eisig oder es war Hagel, dann hat er das eben auch ausgedrückt auf das Seelenleben von dem Geborenen. Es war also das Atmosphärische ganz was Wichtiges, auch ob die Geburt Taggeburt war oder Nachtgeburt war. Das waren also die drei Sachen, die eigentlich in Persien so wichtig wurden. Und es geht also dann weiter vom Persischen in das Ägyptische, also in die ägyptische Zeit. Das ist jetzt so 3000 vor Christus ungefähr, wo die ägyptische Zeit kommt. Und das Persische ist also geprägt von dieser Polarität und von einer gewissen Schwingungsart. Man schwingt also so hin und her immer, also eine Art These, Antithesis. Und das Ägyptische ist jetzt ganz anders. Es steht unter dem Stierzeichen und das heißt Regent Venus. Und somit kommt was ganz anderes rein, also eine gewisse Festigkeit und Beharrlichkeit. Aber vor allem wird jetzt das Geistige so weit sichtbar, dass es an der Materie sich einprägt. Und die Ägypter haben die venushafte Geistigkeit an der Materie abgelesen. Also die Materie ist eine Trägersubstanz, wird Träger zur Lieblichkeit und Schönheit dieser venushaften Anmutung. Wenn man also die Göttergedanken früher noch gesehen hat, sozusagen in der Natur weben und schaffen, sind die Göttergedanken jetzt allmählich zu Menschengedanken langsam geworden. Und Es war einerseits der Mensch zwar rechnerisch noch ins Außerirdische hineingestellt, konnte noch die Wesen der Zahlen im Charakter erleben, doch hat sich das immer mehr auch aufgelöst und man ging über zum Rechnen, so die Uranfänge des Rechnens, des Zählens, des Kalkulierens. Vielleicht, wie war die Stierzeit überhaupt? Die ganze Einstellung des Stier-Aszendenten, es ist ja jetzt Aszendent Stier, Deszendent Skorpion. Beide Zeichen sind ja Gegenzeichen. Das heißt, das eine Zeichen liebt die Materie, nimmt die Geistigkeit, die Lieblichkeit, die Schönheit, kann es an der Materie ablesen und aufnehmen. Das Skorpionartige ist genau das Gegenteil. Es will hinter der Materie die letzten Geheimnisse, genau jene Grenze, wo man sieht, was hält die Materie zusammen, wo ist der Geist der Materie, wo ist das Geheimnis. Es liegt unter dem Signum Exkarnation. Das heißt, die Materie ist uninteressant, ist eine Schlacke, es geht ums Geheimnis, was baut den Materie auf. Welches Prinzip ist hinter der Materie, zum Beispiel Wissenschaft, Atomphysik oder so, könnte auch hin. Und die Stierhaft ist ganz was anderes. Es liebt auch die Materie nicht wirklich, aber die Materie ist Träger. Venushafter Einschläge, die aber dort ablesbar sind, die nämlich davonlaufen. Jetzt ist aber der Lebensstil von dem Stier-Aszendenten so, dass man ihn vielleicht beschreiben könnte mit kontemplativem Müßiggang oder kontemplativem kultischen Müßiggang. Das heißt, was das Lieblingsagens ist, wenn man das so sagen will, dieser Bevölkerung ist der ständige Genuss an der Schönheit und das Nachklingen der Schönheit. Also man hat einen Genuss, einen Sinneseindruck zum Beispiel, was gut zu so einem Stier-Aszendent passen würde, ist in unserer Zeit, wenn jemand in Lockenhaus oder in Mauerbach so ein Konzert hat. Ein Konzert. Es ist also Gemäuer, altes, ein Schloss, dann alte Musik, mittelalterliche Musik, Fackeln, alte Instrumente, das wäre so ein richtiges Stier-Erlebnis. Und das Bedeutende dabei ist, auch andere können so Erlebnisse haben. Aber das Bedeutende ist, dass jetzt der Stier versuchen wird, das nicht aufzulösen, sondern ständig zu memorieren. Er wird sich immer Plätze suchen, wo es ruhig wieder die Fackel sieht, die Musik sieht, diese angenehme Empfindung, die er damals hatte, wachruft. Da braucht er aber gewisse Sicherheiten, persönliche. Er darf nicht gestört werden. Er wird also erstens nicht reden mit anderen nachher, er wird nicht über das Thema reden, weil da kommt da schon eine gewisse Relativität rein, wenn jemand das anders sieht. Er wird auch im Auto kein Radio hören, weil der Radio, der stört schon wieder beim Genuss. Und er wird also dieses Ganze so aufnehmen, wie Rudolf Steiner das sagt, den Lichtzellenprozess. Also immer nachgingen lassen, immer so nachschwingen lassen und das ganze Leben so zu gestalten, dass man immer in dieser Situation ist, im Park sitzt oder sonst wo, dass man den Genuss, den man hat, wieder raufholt. Also immer in diesem Nachklingen, in dem Nachschaffen. Und das hatten auch die Ägypter, denn die Ägypter, für die gab es nur eines, die Prozessionen und die Musik. Und das war unendlich schön, ihre Musik, weil das Musikalische hängt ja mit dem Stierartigen zusammen. Übrigens deshalb zusammen, weil es der Skorpion, das dort eingraviert hat. Das sind mit dem Skorpion zusammen in früheren Zeiten, weil die beiden Gegenzeichen, die arbeiten ja immer aneinander. Und so ist ja eigentlich die Sprache nicht so veranlagt, wie wir sprechen, sondern als Körpersprache. Die Bewegung des Körpers und die Farbschattierung, das war ja als Sprache gedacht. Also so ähnlich wie die Arrhythmie ein bisschen so. Aber viel, viel mehr. Aber es gab keine Lautsprache. Und die Lautsprache, die kommt gerade vom Skorpion, sondern vom Adler. Und weil der Adler hat es genau dort eingeprägt, wo er seinen Schwerpunkt hat, im Kopf. Und darum hat er beim Stier nun getötet und so zusammen, so verhärtet, diesen Kehlkopf. Weil sonst kommt ja das Stierprinzip hängt mit dem ja nicht zusammen, sondern mit dem Untern, mit dem Ofen sozusagen, mit der Stoffverwandlung. Dort unten im Organsystem und mit der Reproduktion hängt der Stiermäßige zusammen, mit dem Oberen überhaupt nicht. Das hat der Adler da reingraviert, dafür hat ihm der Stier aber die Sexualorgane reingraviert. Die haben mit dem Skorpion ja gar nichts zu tun, weil er ein reines geistiges Wesen ist. Der Adler ist ein rein geistiges, ein Vogelwesen, ist ein Denk- und Sinneswesen. Und überhaupt hat gar nichts zu tun mit den Sexualorganen. Die hat ihm wieder der Stier sozusagen da reingemauert. Also die Zeichen arbeiten immer gegenseitig und In der ägyptischen Zeit, wo das Stierprinzip eben jetzt so auftritt, war der Genuss des Schönen, des ästhetisch Schönen eigentlich das Höchste, aber immer an der Materie irgendwie angedockt. Also zum Beispiel die Prozessionen. Die sind überirdisch schön im ägyptischen gewesen, mit diesen Kleidern, Silber- und Goldapplikationen, die schönen Steine, also Lapis, Blau und Grün, was also Venuszeichen entspricht. Dann die Instrumente, diese ganzen Kupferinstrumente, das muss ja unheimlich beeindruckend gewesen sein. Und Musik, Prozessionen war das Wichtigste in der ägyptischen Zeit und eigentlich das überdrüber für die Eingeweihten der Aufenthalt im Tempel. Also in den Pyramiden. Denn da war alles mit einem künstlichen, unbeschreiblichen Licht durchstrahlt, das nicht natürlich war und nicht von Lampen ausging, sondern was die alten Eingeweihten aus der Atlantis noch hatten. Alles war Gold und Stein und es war also eine Atmosphäre, die man sich schwer vorstellen könnte. Sie war nur schön und sie war nur anmutig und sie war eben für diese Zeit ein richtiger Genuss. Das Hantieren mit Kultgeräten ist ja das eigentlich immer das Erste bei allen Religionen. Das Hantieren mit göttlichen Gefäßen, die schön sind, die gut riechen und so weiter. Also das muss man sich bei den Ägyptern sehr stark so vorstellen. Und andererseits waren sie aber bestrebt, diesen Lebensstil des ständigen Genusses in der Sinnlichkeit, vor allem auch die Naturbeobachtung, das ist ja wieder immer beschrieben, auch in der alten ägyptischen Zeit, wie man mit dem Floß rausfährt, wie man also den Fischen zuschaut, die Sonnenuntergänge. Das war also das Schönste und das muss man natürlich bewahren, weil die festen Zeichen schauen ja natürlich auch bewahren. Die wollen sich ja nicht ausliefern, den Zufall und fremder Völker, die einfallen. Und das Bewahren war eben die Errichtung eines stehenden Heers. Das gab es noch nie und gab es bis im 17. Jahrhundert, im Indischen nicht nur im 17. Jahrhundert. Die Inder haben immer, wenn was war, die Maharajas oder die Mogul, irgendwelche Söldner angeheuert. Kamen was von der Beute und wenn es vorbei war, sind die Söldner wieder weg und das war's. Die Ägypter haben das nicht gemacht, ist klar, das Stierprinzip wird das nie machen, sondern die wollen den Genuss weiter haben und wollen ganz sicher sein, dass sie jeden Tag um die Zeit eben wieder das memorieren. Und da haben wir ein Heer aufgestellt, aber für dieses Heer und für diese ganze Gauverwaltung, weil es waren ja so viele Gaue, weil das ging ja rauf bis nach Abessinien, es war ja weit da oben, also was heute ist, also was die Ägypter als Nubien bezeichnen, wäre vergleichbar der Sudan und so, Abessinien, wo der Nil entsprungen ist. Da war es notwendig, die Gaue zu verwalten. Es war notwendig, das Reich also entsprechend zu organisieren. Es gab Schreiber, es hat sich also entwickelt in einer Art, wie es früher ja das gar nicht gab. In Persien gab es ja sowas überhaupt nicht. Und das Grundelement, warum das möglich war, war die Theokratie. Die stammt noch aus der atlantischen Zeit. Es war eine Götterherrschaft. Die Pharaonen in der alten Zeit waren also Götter, der Götter ähnlich und waren eingeweiht in die Mysterien, in den höchsten Rang. Das waren andere nicht, auch später nicht mehr. Weil die höchsten, da hat sich dann diese Schlange aufgerollt, also die, was wir schon besprochen mit den Chakras, und das Zeichen war dann die Schlange, die da einen Kopf vorgestreckt hat und ein goldener Ring war drauf. Das heißt, das ist die höchste Form der Einweihung. Und das hatten nur die Pharaonen. Und diese Pharaonen kamen eben noch aus dem Geschlecht der Götter von der ägyptischen Zeit. Das hat sich aber dann vermischt und es ist also immer, also hat sich halt ein bisschen aufgeweicht. Aber jetzt möchte ich auf etwas Wichtiges kommen, was die Astrologie betrifft, denn jetzt sind wir nämlich schon allmählich bei der Astrologie, kommen wir jetzt schon dazu, der ägyptischen Zeit, ist ja der große Eingeweihte, dieser Hermes. Der heißt auch der dreimal große Thoth oder im Hermes Trismegistos. Und dieser Hermes ist der Inspirator der Astrologie auch und viel anderer Kulturgüter auch. Und jetzt ist es so, dass die Ägypter einerseits für den Pharao in der Lage waren, den Weg des Pharaos und des Osiris, überhaupt der Sonnenbahn nachzuvollziehen. Sie waren Sphärenmagier, sie konnten also durch ihre Astralreisen durchaus überall hin. Waren aber auch sehr gute Beobachter überhaupt der ganzen Mondentwicklung, das war ja wichtig auch für die ganze Bewässerung und so weiter, und der Sonnenbahn überhaupt, aber so, dass die Ägypter doch noch nicht so weit waren, dass sie sich selber aus der Zentralperspektive hätten hinaufschauen getraut. Also sie haben nicht gesagt, ich schaue jetzt drauf, weil ich hatte ja die Ägypter nicht, sondern sie haben immer noch die Sonne als Zentrum gesehen. Der Mittelpunkt in Ägypten war immer die Sonne, also die höchste Geistigkeit, die Sonne, und um die Sonne die Paladine. Und die Paladine kurven herum, eben wie Weihrauch fast wieder, und beweihräuchern die Sonne. So haben die Ägypter das gesehen, als reales Geistwesen. Der Kopernikus hat das nicht mehr so gesehen, der hat es mathematisch als Null Koordinate angenommen und hat dann, aber er war auch noch ein geistiger Mensch, das sagt er ja auch, dass er aus den Gefäßen der Ägypter geschöpft hat und viel anderes. Aber die Ägypter haben immer die Sonne gesehen und den Pharao gesehen. Die haben alles vom heliozentrischen Warte aus gesehen, nicht von der Erde aus. Also sie waren astrologisch sehr gebildet, haben die Sternbeobachtungen genau aufgeschrieben, und haben den Pharao verfolgt nach dem Tod und überhaupt immer. Also sie konnten überall in jede Sphäre hin. Aber das war nur das eine. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass die ägyptische Zeit eine besondere Eigenschaft hat, nämlich, dass der Atmungsprozess, der noch in Indien so wichtig war, dieser Atmungsprozess geht jetzt über in ganz was anderes. Denn mit der Atmung, mit diesem Atmungsprozess ist ein Wahrnehmungsprozess verbunden in der alten Zeit. Es wird also feine Stofflichkeit eingeatmet, Licht und Lichtätherisches. Und dieses Lichtätherische hat die Tendenz, Formen zu bilden. Also Milz, Magen, diese Formen wurden gebildet. Was wir also als Milz haben, da gibt es ja Formen dazu. Und die wurde eingeatmet, die Formen, hat ausgebessert die ganzen Organschäden. Also Milz, Leber, Magen, Lunge. Und zwar so, dass dieser Luftäther als feines ätherisches Gebilde empfinden wurde, und der Mensch selber dieses Untertauchen im Luftäther durchaus hellseherisch wahrgenommen hat, also gesehen, was da passiert, das konnte er schon. Nun hat sich das aber im Zuge der Weltentwicklung irgendwann einmal beendet, und dieser Atmungsprozess, also um das Periodische geht es eigentlich bei der Atmung, das war einmal verschwunden und man musste sich jetzt was anderes suchen. Und da ist man dazu gekommen, in Ägypten, dass man Mondwesen, also Mondwesenheiten, also hohe Wesenheiten eigentlich auch dazu angehalten hat, all das zu geben, was früher eben durch die Einatmung passiert ist. Und das hat man so gemacht, nachdem die Mondwesen eben gesagt haben, wir haben untertags kein Obdach mehr, wir können nirgends mehr unterschlüpfen. In der Nacht, die ägyptischen Eingeweihten das aber nicht wollten, dass man so einwirkt auf die Menschen, hat man ganz was Besonderes erfunden, nämlich die Puppen. Und diese Puppen, also diese Mumien, ich nenne sie aber Puppen, sind also Menschen, die also zu Mumien gemacht wurden, das heißt, man hat sie entwässert durch Natronsalz, Natronlauge auf so einem Gestell, sind dann also dann Mumien geworden, hat die Organe rausgenommen, Milz und Leber in diese Gefäße, nicht Kanopengefäße, das kennt man von den Ausstellungen, außer dem Herz, das Herz ist also drin geblieben. Und da haben sich jetzt die Mondengeister hineingeschlichen und wurden von den Eingeweihten belauscht. Also die Eingeweihten konnten die Sprache, so sagt das Rudolf Steiner auch am Anfang, noch verstehen. Die Mondenwesen. Und die Mondenwesen haben jetzt Auskunft gegeben über all das, wovon die Ägypter überhaupt nichts wussten, nämlich über all das Irdische, was mit Menschen zusammenhängt. Also, wie organisiere ich eben jetzt das Heer, die Schreiber, wie werden die Menschen eingeteilt für Lachen und so weiter. Die wussten das, die früheren waren geistig hoch entwickelt, aber im Irdischen waren sie richtige Anfänger. Die konnten, was wir halt spielend machen, konnten sie die überhaupt nicht. Die waren richtig, da hatten sie ein Problem. Und die Mondenwesen haben ihnen das jetzt in den Mumien gegeben. Warum in den Mumien? Früher konnten sie ganz normal in den Menschen wohnen, eben. Das waren luziferische Mondwesen, die man da eingeatmet hat. Das war einmal vorbei. Die Welt hat was anderes beschlossen. Jetzt wurden sie künstlich da reingelockt in die Puppen und haben jetzt begonnen zu sprechen. Deshalb nannte man ja auch Ägypten das Tal des Todes. Weil überall waren die Puppen vergraben. Also ich sage, Puppen sind Mumien eigentlich. Das war jetzt der eine Teil der ägyptischen Astrologie. Das Ausfragen der Mondenwesen ist nichts anderes wie Astrologie, aber in der Variante der Ägypter. Es kommt jetzt gleich eine andere. Und die andere ist die, dass man auch wenig wusste über Minerale, Pflanzen, Tiere. Also das wusste man auch überhaupt nichts. Man hat so zusammengelebt mit den Viechern und so weiter und mit der Natur. Aber richtig irgendwelche Naturerkenntnisse, also Erkenntnisse hatte man auch keine. Und was mich da hat einfallen lassen, ist jetzt, dass diese Menschen, also die Menschen, die in Ägypten also gestorben sind, die gehen normalerweise dann in weiterer Folge den Weg nach oben, also in die Mondensphäre und so weiter. Da gibt es dann wieder Sphären, die unteren Mondensphären, die höheren, dann die geistigen Sphären. Und die hat man jetzt eingefangen, man hat sie eigentlich gebunden ans Irdische, irregulärerweise muss man auch irgendwie sagen, und so eingefangen, dass man sie festgehalten hat, auch in der Mumie, indem man eben den Formenleib gebunden hat. Also der Formenleib, der geht ja nicht mit. Und dann hat man, jetzt hat man die Mumien so präpariert, dass da der Formenleib ist das, was bei uns auch überbleibt, was die Form ist des Mineralischen, des ganzen Festen, Stofflichen. Und die Mumie war also da, der Formenleib war da, und jetzt kamen aber noch die Mondgeister auch. Und die Mondgeister haben nun von den Menschen erfahren, beziehungsweise die Menschen und die Mondgeister, das war Einheit, was sie im irdischen Leben überhaupt nicht begriffen haben, nämlich sie haben manches getan, aber sie haben nicht begriffen, was sie tun. So wie der Goethe, wie Rudolf Steiner sagt, der Goethe, den hat er auch erst begriffen, nachdem der Goethe sein Leben selber erst verstanden hat, in der Rückwärts, in der retrospektiven Bearbeitung. Und das war bei den Menschen auch. Und da haben die Menschen jetzt Geheimnisse erlebt, die sie vorher nicht erlebt haben, und das haben die Eingeweihten wieder belauscht. Sodass die Eingeweihten sowohl über die Natur als auch über das Soziale erleben. Und Rudolf Steiner sagt, es gibt überhaupt nichts in Ägypten an Sozialen, also Sozial ist nicht das, was wir also sozial bezeichnen, sondern überhaupt Menschenführung, Menschen, die sie wirken, durchwirken im Leben, was nicht von den Mumien kam, sondern also von diesen Mondengeistern kam. Also war das Ägyptische. Jetzt gibt es aber noch, ich will es ein bisschen erkürzen, noch was anderes, und das ist, kommt jetzt in der chaldäischen Zeit, und das will ich Ihnen jetzt doch was vorlesen auch. Und zwar die Chaldäer waren das die großen Meister in der Sternbeobachtung, die konnten das also beobachten, auch andere, weil das, der Hermes war ja Vorsteher beider. Die Chaldäer und die Ägypter, das war ja dasselbe, also jetzt vom Kultursubstrat her, aber die einen waren durch die Flüsse bedingt, also Euphrat, Tigris und so weiter, und das andere war eben das Tal des Todes, wo der Nil durchkam, und Ägypten selber ein ganz großes, sozusagen chemisches Naturerlebnis war, weil dieser Schlamm, das wurde schwarz empfunden, war ja ein chemischer Umwandlungsprozess. Was sich unserer Zeit auch widerspiegelt, ne? Durch das Chemische, durch die Bedeutung der Chemie, ist ja die wichtigste aller Wissenschaften, denn es gibt ja nichts bei uns, was nicht chemisch behandelt ist. Ich weiß nicht, ob es was gibt überhaupt, ich glaube nicht. Kann man nicht. Auch ein Wasser wird chemisch behandelt, auch ein Naturwasser, gibt es auch einen Filter oder irgendwas. Also, das haben die Ägypter ja auch schon gehabt. Eben die Stoffverwandlung hängt mit dem Stierischen natürlich zusammen, weil das interessiert ja solche Menschen, wie der Stoff sich metamorphisiert, wie der Stoff reagiert, aber hat auch natürlich Aspekte wieder zum Skorpionischen, ja, da will man eigentlich die Geheimnisse wissen. Der Stier will es anwenden, der Skorpion will hinter die Geheimnisse kommen, hinter die Schliche. Und so gab es noch viele, viele Sachen im Ägyptischen, die in unserer Zeit eben auch wieder aufleben, soll uns aber jetzt nicht im Detail noch mehr interessieren. Aber das Chaldäische ist jetzt ganz anders. Da geht es auch wieder um die Astrologie. Aber die Chaldäer, die sind raus und haben selber mit den Wesen gesprochen. Die sind also in die Venusphäre, in die Merkursphäre, bis in die Jupitersphäre und haben mit den Wesen, haben Grüß Gott gesagt sozusagen zu den Wesen und haben sie unterhalten. Und haben von denen alles erfahren, auf allen Bereichen des Lebens. Und zwar voll inhaltlich, bis zum Letzten. Denn es gibt Wesen, die eben zuständig sind. Der eine für die Landwirtschaft, der andere für die Zahnkunde, der andere für alles, was mit Pyrotechnik zu tun hat oder mit Pflanzenheilkunde, was immer. Und wie haben die das gemacht? Eben durch Astralreisen. Den Körper ließen sie also zu Hause und sind dorthin. Das waren nur die höchsten Eingeweihten. Also, dass das ein normaler Eingeweihter hätte machen können, wäre undenkbar, wäre wahrscheinlich dabei zugrund gegangen, weil diese Wesen sehr verführerisch sind und sehr gefährlich. Das schreibt auch der Franz Bardon, aus dem ich jetzt da einiges vorlese, ein Hermetiker, der also der hermetischen Disziplin, also dem Hermes folgt in unserer Zeit. Er lebt ja nicht mehr, aber hat einige Bücher rausgegeben. Und da beschreibt er eben die Wesen. Und dann sagt er auch, dass gerade die Venuswesen so gefährlich sind aufgrund ihres Liebreizes. Also offensichtlich, meint er, die Liebe zu verrechnen, dass man sich nicht mehr trennen kann und dass man ihnen völlig verfällt und sie saugen einem aus. Und er beschreibt jetzt, das Buch geht eigentlich darum, wie man die Praxis der magischen Evokation, wie man willkürlich jedes Wesen herunterzwingen kann. Das muss erscheinen dem Sphärenmagier. Nur Sphärenmagier wird eh niemand. Das kommt eh nicht. Diese Schulung, die der verlangt, da ist Rudolf Steiners Schulung, wie erlangt man höher, ist also einfach. Das ist noch viel komplizierter. Also die hantiert wirklich mit dem Seelischen und schon seit Jahrtausenden. Also das kann ein Mensch nicht einfach sagen, jetzt fange ich an und werde Sphärenmagier. Es gibt ein eigenes Buch.
Ganz viele falsche Informationen drin.
Ja.
Hat er vertauscht.
Ja, die Zeichen. Das hat der Herr, der in Wien, wie heißt er, der da in der Nähe wohnt. Der hat das aber, der hat das korrigiert. Das ist der Herr, das sagst du mir gleich. Ich kenne ihn, weil ich öfters mit ihm telefoniert habe. Der hat die Zeichen. Vertauscht wurden sie im Bauer Verlag beim Drucken. Im Bauer Verlag wurde das gedruckt. Und da wurde es, und der Herr, ich sage es Ihnen gleich, wie er heißt, der sich sehr mit dem Franz Barton beschäftigt, der auch diese Amulette gegossen hat, der heißt, Stenja. Emil Stenja. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Emil Stenja. Der ist ein Meister in dieser Sache. Und der hat auch viel von dem. Ich will Ihnen jetzt nur was vorlesen. Da gibt es ja so viel zum Vorlesen. Natürlich, ich nehme irgendwas Beliebiges. Fangen wir bei den niederen Wesen vielleicht an. Ja, also es geht dann immer. Ja, zum Beispiel Figur 17, Zeichenfarbe bei der ersten Anrufung und so weiter. Im unterirdischen Bereich ein mächtiger Gnomenkönig, ausgestattet mit vielen Kräften und Eigenschaften. Dieser Herrscher kann dem Magier über alle Heilkräuter Bescheid geben und ihn mit der Wirkung und Verarbeitung von Kräutern zu Heilmitteln gegen alle Arten von Krankheiten, von denen Menschen und Tiere heimgesucht werden, bekannt machen. Mentifil ist außerdem ein Meister in alchemistischen Arbeiten und vertraut dem Magier an, wie die Prima Materia in den Stein der Weisen umzuwandeln ist und wie das sogenannte Lapis Philosophorum gewonnen werden kann. Mentifil hat eine große Anzahl von Gnomen als Untergebene und so weiter. Jetzt gehen wir weiter vielleicht. Urintelligenz in der Erdgürtelzone. Ja, da gibt es also, da kann man also riesig viel lesen. Witter, 2 Grad Witter, da gibt es ein Wesen auf 2 Grad Witter, Malacher. Malacher hat die gleichen Fähigkeiten wie Morech und zeichnet sich auch durch dieselben Wirkungen aus. Außerdem belehrt diese Intelligenz den Magier, wie er sich im Salamanderreich zu bewegen hat und wie er mit den Kräften des Feuers und den verschiedenen Ebenen arbeiten kann. Der Magier erfährt von Malacher fern, auf welche Art durch das Feuerelement bestimmte Trancezustände zu erreichen sind. Wünscht es der Magier, so kann ihm Malacher Elemente wollte für bestimmte Zwecke selbst laden und in das Akasha-Prinzip der Erdgürtelzone verlegen, die dann Wirkungen auf der grobstofflichen Welt hervorrufen. Erscheint es dem Magier wünschenswert, so stellt ihm Malacher geeignete Spirius Familiaris mit hoher magischer Aktivität und magischen Fähigkeiten gern zur Verfügung. Aus eigener Erfahrung bemerke ich, dass Malachar auch gute Ratschläge in Alchemie erteilen, respektive die Prima Materie für die Zubereitung des großen Elixiers auf trockenem Wege herbeischaffen kann. Ja, es geht das da endlos weiter. Ich will vielleicht noch irgendwas lesen. Mondensphäre. Gibt es also Vorsteher und die eigenen Vorsteher pro Grad, die stehen dann drinnen und mit denen, das ist genau das, was da eben dieser Zeit, also da gibt es die Vorsteher da, dann geht es um die Kabbala, es geht eigentlich meistens immer um die Kabbala, um die Wortmagie und wie das angewendet wird. Ich will irgendwas vorlesen, das vielleicht die Venussphäre, da werden wir noch einmal schauen. Ich bete auch immer um die Medien der Sonnensphäre. Ja, da haben wir einen bei den Fischen. Als ein besonderer Initiator und Lehrer der magisch-kabbalistischen Mystik kann dieser Vorsteher als Zigila einen Magier mit geheimen Methoden bekannt machen, die ihn befähigen, mit Hilfe von Magie und Kabbala göttliche Tugenden in sich selbst, und zwar in allen drei Ebenen, mentalisch, astralisch und grobstofflich, in vollem Maße entfalten. Die in sich entwickelten göttlichen Tugenden helfen dann einem Magier, auch alle jene Fähigkeiten zu erreichen, die diesen Tugenden zustehen. Gleichzeitig ruft ein Magier durch Befolgung dieser geheimen Methoden dazu heran, bestimmte Aufgaben genau nach dem Willen der göttlichen Vorsehung zu erfüllen. Geht dann so weiter. Und das gibt dem Sigillen und, weiß nicht, ob sie es kennen, wie das so ausschaut, die sind Sigillen, die sind sozusagen die, das Wesen zusammengedrückt in einer,
also das sind sozusagen die Hieroglyphen, ja, für die Wesen.
Genau,
Und die Chaldeer waren, deine Botschaft ist jetzt, die Chaldeer waren mit diesen Wesen
genau,
direkt.
Die haben sie besucht, genau. Das ist so schade, ganz eigenartig irgendwie. Gar nicht so geometrisch, aber.
Ja. Wissen Sie, was doch Kant der Stein der Weisen ist?
Ja, das ist eine lange Geschichte.
Ja, also, ganz kurz.
Ja, das ist auch mal, der Mensch selber macht.
Ist der Umstand, ja, dass die Menschen das machen, was sie für richtig halten?
Also, ist auch gut, ja. Ja.
Von mir,
ist gut. Ja, ich will das ein bisschen abkürzen.
Das ist richtig.
Ja, kann der Mensch was anderes machen, außer was er für das er sich entscheidet?
Na, also, wenn ich mich betrachte, ich mache sehr wenig Sachen, die ich für richtig halte.
Ja.
Ja, ich möchte es ein bisschen abkürzen, sonst wird es zu lang. Und gehe jetzt zur Grundlegung des Tierkreises. Also wir können die griechische Epoche jetzt ein bisschen überspringen. Also die Ägypter hatten eben die Fähigkeit, noch diese ganz großen Wesen zu sehen, die wir eben auch als Tierkreiswesen bezeichnen, also die
eigentlich.
Ja, genau, die von dort kommen, also die Cherube, Cherubin, Seraphim, das sind drei vor der Grenze, also am Saturngrenze stehen die Throne, dann direkt drauf die Cherubin und nachher die Seraphim. Die nannten sie zwar anders, aber die haben sie gesehen. Sie sahen also eigentlich die hinter dem ganzen Tierkreis wesenhaft und bewirkend wirken. Wenn wir jetzt nur die drei ersten hernehmen, also den Adler, wir haben schon gesagt, der Adler oder Geier ist also ein ganz geistiges Wesen, das nicht ins Irdische so weit sich verkörpert hat, wie zum Beispiel eben der Stier. Und er ist ein Sinneswesen in erster Linie, wenn man das kurz beschreibt, ein Denker, und Rudolf Steiner sagt, jedes Denken ist immer ein vermenschlichtes Vogelwesen oder vermenschlicht Vogelwesenhaftes. Also in der Zeit war der Skorpion eben kein Skorpion, sondern ein geistiges Wesen, das also noch, weil sich das Geistige nicht völlig verkörpert hat, aus dem Geistigen noch mit den scharfen Sinnen sogar das Materielle betrachtet hat, also noch von oben nach unten geschaut hat. Das wäre das Erste, wenn man den Skorpion nimmt. Beim Stier ist es wieder anders, das ist also ein Stoff, hängt mit dem Stoff zusammen, also mit dem, was man auch in der Religion als Transsubstantiation nennt. Das ist nicht nur der Stoff, sondern alles, was da drinnen ist. Und dann gibt es eben, wenn man jetzt nur die vier Tiere hernimmt, noch den Löwen, der also sehr stark also aus der Mitte heraus arbeitet, aus dem Gemüt, aus dem Mut, aus der Wärme. Also es steht sich einmal gegenüber der Adler. Und auf der drüberen Seite ist der Stier, der im Wesentlichen der Heizer ist, der Ofen ist, der sich mit den Organsystemen der Reproduktion beschäftigt. Das andere ist das reine, klare Sinneswesen, das also ganz klar, scharf denkt und auch analysieren kann. Das Analysieren ist ein wichtiges, was dann später dazu kommt. Auf der anderen Seite eben der Löwe. Es gibt also drei zodiakale Wesen. Und die haben die Ägypter eben dargestellt in der Sphinx, diese drei. Es gibt aber noch keinen Menschen, der ist ja noch nicht dabei bei den drei. Der Mensch macht die drei Systeme erst zu dem, was eben dann menschlich wird, aus den drei Bausteinen. Nämlich, wir haben schon gesagt, der beflügelte Genius, also der Ich-Mensch, oder im Tierkreis allerdings liegend, also den, den man auch nennt als Engelsmensch oder als Mensch, eben den Wassermensch oder Wassermann, wie man jetzt sagt. Das ist also der vierte. Und das wurde in den Sphinxen dargestellt. Es gibt ja verschiedene, aber dargestellt. Jetzt kannten die aber nicht nur diese vier grundlegenden, sondern sie wussten auch, es gibt mehr. Wie Rudolf Steiner sagt, links und rechts, einer daneben. Es gibt also jetzt beim Witter, also wenn wir beim Stier anfangen, vorher einen und nachher einen. Also es gibt den Witter und es gibt dann den Zwilling und so weiter. Es gibt also 12. Und die hat man so erlebt, dass diese 12 eben die ganz wirkmächtigen Wesen sind, so Archetypen, so menschliche Grundarchetypen, die existieren in einer sehr hohen Art, also in der höchst denkbaren Art. Das sind ja ganz hohe Wesen, also Cherube. Und die stehen hinter der ganzen Gestirnung. Stehen hinter dem Himmel. Und andererseits, wenn man aufschaut, sieht man die Wesen natürlich so nicht. Man sieht Sternhaufen. Was anderes wie Sternhaufen sieht man nicht, wenn man rausschaut. Man sieht auch keinen Löwen, der einen Schwanz wedelt, und keine Jungfrau, die mit der Ehre herumgeht. Das gibt's ja nicht ganz draußen. Und das haben auch die Ägypter so gesehen, denn sie konnten ja beobachten, nur haben sie in diese Sternbilder jedes Wesenhafte rein gedacht oder imaginiert, dass eben den ganz hohen Wesen inne war, aber jetzt so, dass es eine singuläre, im irdischen, tierische Eigenschaft irgendwie dargestellt hat. Also der Löwe ist ganz eben Wärme und Güte und auch Mut und so weiter, und die anderen Wesen genauso. Also es gibt zwei Sachen. Es gibt die Sternbilder. Die haben eine verschiedene Ausdehnung, da können wir schon drauf sehen, eine verschiedene Ausdehnung und überschneiden sich. Das sind die Sternbilder, und diese Sternbilder, die wir haben, sind eigentlich nur ein Sterngürtel. Also zuerst einmal haben wir bei den Sternbildern Also wir haben einerseits den ganzen Kosmos, den ganzen Weltenglobus mit der Fixsternsphäre, dann haben wir einen Ausschnitt aus der Fixsternsphäre, das ist der Fixsterngürtel, also der Gürtel, den wir als Tierkreisgürtel bezeichnen, der ungefähr 8 Grad auf der Ekliptik, auf beiden Seiten der Ekliptik ausmacht. Das sind die Fixsterne, also der Witterstier und so weiter. Und jetzt haben die Eingeweihten, die das gesehen haben, so gesagt: Entscheidend ist nicht die Quantität der Ausdehnung der Zeichen, außerdem überschneiden sich die Zeichen, sondern die Qualität. Das sind 12 gleich hohe Wesen, ganz egal was die machen. Der eine ist für das zuständig, der andere ist für das zuständig. Und diese 12 Wesen haben sie genommen, rausgezogen aus der geistigen Welt und in einen Kreis gegeben. Also, das wäre ein Kreis zum Beispiel da. Ein Kreis. Aber so einfach ist es ja nicht mit dem Kreis. Also, was in den Kreis gelegt? Also diese 12 Zoa, die Griechen nannten das dann Zoa, so heißt es beim Übersetzung der Septuaginta, das sind die 12 Cherube, haben sie in den Kreis gelegt. Jetzt ist aber die Frage, wer ein Kreis, wo beginnt. Das wäre ein Kreis aus sich, spricht ja nicht und sagt, bitte beginn mich da, sondern man muss ein Kreis irgendwo beginnen. Aber wo beginnt man? In jeder beliebigen Stelle. Und da haben die Eingeweihten gesagt, wenn man raufschaut, eben zur Tages- und Nachtgleiche im Frühling, dann geht die Sonne wo auf, und die ging damals als ein Stier auf. Also haben wir das Ganze mit dem Stier begonnen. Aber später ging es woanders auf, da ging es dann also im Winter auf, hat man den Winter genommen. Und heute würde man einen Wassermann nehmen. Also jetzt sind wir noch im Fisch, aber in 300 Jahren sind wir schon im Wassermann. Gibt es auch andere Zahlen, aber das wäre also der sogenannte ursprüngliche ägyptische Tierkreis oder siderische Tierkreis. Der heißt hermetische Tierkreis oder siderisch, ist egal. Siderisch, sideral, astral ist immer mit Sternen. Mhm. Also das ist der Tierkreis, der dem Raum abgenommen ist. Aus dem Raum entsteht er, und zwar aus den geistigen Wesen, die wir im Raum vor uns haben. Das ist nämlich ein Unterschied zu dem anderen, der nicht aus dem Raum entsteht. Das ist der ursprüngliche Tierkreis, der hermetische, der siderische Tierkreis. 30 gleiche Zeichen. Warum? Weil alle 12 sind gleich qualitativ wichtig. Dividieren wir den Kreis durch 12 durch, 360 durch 12, kommen wir zu 30 Kreissegmenten. Ist ganz klar eigentlich. Wurde aber dann später vergessen, also ist jetzt wieder entdeckt worden erst. Das ist aber das eine. Und das haben die Ägypter gehabt. Jetzt sind aber die Griechen, jetzt hat sich aber das Griechische so entwickelt, da muss ich jetzt schauen in den Saal, dass die Griechen eigentlich so mittendrin stehen und dass die Griechen so mittendrin stehen und zwar noch das Hermetische in sich haben, also das Hermetische so wie oben, so unten, aber eben so nicht mehr waren. Und jetzt entsteht Folgendes, ich muss nur schauen wegen der Zeitangabe, dass das auch richtig ist, entsteht Folgendes, dass die Griechen jetzt so 400 vor Christus, 450 vor Christus, durch einen griechischen Astronomen, den Euktemon, einen Kalender erstellen. Also die Griechen haben einen Kalender erstellt. Und der Kalender wurde erstellt nach Renten, nach den Jahreszeiten, nach dem, was sich in der Natur eben so ablesen lässt. Eben der Sonnenaufgang im Frühling und dann geht es weiter und beim Herbst ist wieder die Tages- und Nachtgleiche. Man hat jetzt den Kalender rein von der Natur abgelesen. Und zwar astronomisch gesehen durch die Deklination der Sonne. Die Deklination der Sonne ist der Aufgang der Sonne am Breitengrad. Also wir haben einen Breitengrad, das ist der Äquator mit Null. Dort ist Null und dann steigt die Sonne höher mit den Graden. Und je höher sie steigt, desto mehr entfernt sie sich von Null und geht also bis 23,5 Grad Wendekreis des Krebses und 23,5 Grad Wendekreis des Steinbocks und auf der anderen Seite im Herbst haben wir eben wieder 0 Grad, also Äquinoktion. Das haben die Griechen also so konstruiert und hätten das jetzt nennen können 1, 2, 3, 12 mal durch, gewisse Phasen oder Februar, März, April, haben sie aber nicht gemacht, weil sie waren noch so angehaucht irgendwie von dem ganzen Hermetischen, so wie oben wie unten und haben das jetzt mit den Tierkreiszeichennamen also überschrieben. Das heißt, wir haben jetzt einen Tierkreis, einen Kreis, der kein Tierkreis ist, der nichts geistig von der Raumes, also von diesen Wesen hat, überhaupt nichts. Zur Konstruktion von dem braucht man geistig gar nichts. Da hat man nur die Natur beobachtet, unter Anführungszeichen nur, aber eben nur aus der Natur abgeleitet, wie sie die Sonne bewegt. Sie wird einmal stärker, sie wird einmal schwächer, sie zieht einen größeren Bogen oder sie geht eben gleich bei 0 Grad auf. Und den Tierkreis, also diesen Kreis hat man jetzt tropischen Kreis genannt. Man hat aber was manipuliert, Verschiedenes. Und zwar Zeichen manipuliert. Zum Beispiel, das Wichtigste ist jetzt die Jungfrau. Die Jungfrau wurde rausgeschmissen. Rausgeschmissen nicht, sie wurde flachgelegt. Also man hat sie umgelegt mit der Ehre, Jungfrau mit der Ehre und mit dem Palmenstab. Und also ist dann, hat sie ihre Füße reingeschoben zur Waage. Und hat den Michael rausgeschmissen. Und es ist nur übergeblieben jetzt dann die Waage. Was heißt das? Was bedeutet das? Naja, die Jungfrau ist die kosmische Sophia. Das ist die alte Weisheit, mit der die Menschheit überhaupt reinschauen konnte. Die gab es nicht mehr in Griechenland. Also hat man die Jungfrau eben flachgelegt. Mit den Beinen schiebt sie aber jetzt den Michael raus. Und der Michael ist eigentlich mit der Waage der Wege des Karmas, des Schicksals eigentlich. Und der Michael gibt es nicht mehr. Es gibt kein Karma mehr. Das gibt es, ist dann verloren gegangen. Kein Schicksal mehr. Es gibt nur mehr die Waage. Und die Waage bleibt jetzt als technisches Instrument über Messen, Zählen, Wägen. Das ist die Zukunft. Und so ist auch gekommen. Nur, die Griechen hatten zwar den Kreis, aber sie wussten auch nicht, wie man den Kreis beginnen sollte. Und jetzt kommt ganz was Wichtiges. Die Griechen, das geht jetzt zeitlich so, dass der Euktemon 450 oder so war vor Christus und es geht dann weiter mit dem Claudius Ptolemäus, der war schon im 2. Jahrhundert nach Christus, nur von der Zeit, wo sich das abspielt ungefähr. Und die Griechen mussten auch irgendwas hinstellen zu Beginn und die Griechen haben raufgeschaut und haben gesagt, naja, im Frühling, da geht die Sonne auch irgendwo auf und das war eben gerade Witter. So 8 Grad Witter war das. Und haben den Witter dort stehen lassen. Und jetzt ist der Witter immer Städte im tropischen Tigris bis heute. Wir leben aber nicht mehr im Witterzeitalter, wir leben im Fischzeitalter und wir gehen jetzt schon ins Wassermannzeitalter. Es steht immer Witter. Und das sagen ja viele Astronomen auch, das stimmt ja nicht, dieser ganze Tigris. Warum arbeiten die im Witter? Es sind ja schon mittlerweile 2500 Jahre ungefähr, ja, kann man sagen, vergangen und das ist immer der Witter. Wieso? Und jetzt ist es wirklich ein bisschen kompliziert, weil am Anfang haben wir gesagt, ist die nachatlantische Zeit grundgelegt durch diesen Aszendent Krebs, Deszendent Steinbock, und oben ist eben der Witter. Und jetzt ist diese, es gibt sieben Perioden, und Perioden heißt immer, es ist eine Entwicklung, die in sich gegliedert ist, durch die Zahl sieben. Das ist kein Zufall, sieben ist eben eine gewisse Schwingung. Und die 7 selber ist eine männliche Zahl, die sogenannte Zahl mit einem Zeugungszentrum. Und dieses Zeugungszentrum ist eben in der Mitte, das ist die 4. Wenn wir uns jetzt die 7 auflegen, 7 Äpfel, 3 Äpfel links, 3 Äpfel rechts, bleibt in der Mitte einer über. Und um diesen einen in der Mitte, danke, spiegelt sich die ganze Epoche. Das heißt, die erste, das war der Krebs, spiegelt sich in der letzten. Die zweite in der vorletzten, das heißt, die indische in der amerikanischen, die persische in der Wassermann und der Stier jetzt in der im Fischzeitalter. Es bleibt aber eine über und das ist der Witter. Und der Witter ist das Zeugungszentrum. Er ist das Zentrum, männliche Zahlen haben wir Zeugungszentrum, weibliche haben keines. Und bei 5 Vers 3 zum Beispiel, bei 7 ist es im 4, ist eine Primzahl. Die anderen sind also keine Primzahlen. Und um dieses Zentrum geht's. Weil da spiegelt sich jetzt alles. Und was ist das Wichtige? Am Anfang stand sie schon an der Position, die sagt, was das ganze Thema ist. Das Thema ist, denkender Mensch wird ein eigener, autonomer Denker. Das kann er dann entwickeln, auf verschiedene Varianten. Das ist das Ziel der ganzen nachatlantischen Epoche. Der Ich-Mensch, der denken kann, der selber Denker ist, derselben Gedanken hervorbringt. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist aber erst in der 4. gegeben. Also vor der 4. kam es nicht. Und die anderen sind Spiegelungen, um die 4 herum. Jetzt ist aber die 4. hat noch verschiedene andere Bedeutungen auch, weil wir in der 4. Epoche sind überhaupt. Also Saturnbeginn, Sonnenstufe, Mondenstufe, Erdenstufe, haben wir schon 4. Und wir sind jetzt auch wieder in der 4. Urindisch, Urpersisch, Ägyptisch und jetzt wieder in der 4. dann. Zur griechischen Zeit. Jetzt kommt aber noch was dazu. Die Elohim sind ja Schöpfermächte und haben die Welt abgeschlossen. Also ihre Schöpfung ist ja vorbei, es ist alles unten. Es gibt aber im Hintergrund auch noch so einen Schöpfer, der eigentlich das Ganze also angeregt hat. Und der ist noch nicht darum, der eigentlich das Kosmische noch bringt, das letzte Schöpferische bringt, was dem Menschen nur eingepflanzt wird. Das ist eben dann dieser Christus. Und der tritt eben auf in der 4. Epoche. Genau zur richtigen Epoche tritt er auf und bringt den letzten Schöpfungsrest mit, aber den wichtigsten. Ist der wichtigste eigentlich, das kosmische Vorbild für das Ich überhaupt. Und das ist eben auch in der 4. Epoche. Sodass die 4. Epoche nicht zufällig schon am Anfang dort steht, wo das Ziel angegeben ist, nämlich Berufung. Berufung der ganzen Epoche, weil das 10. Haus hängt damit zusammen, heißt Berufung. Und das spielt sich in der griechischen Zeit ab. Und deshalb ist es durchaus berechtigt, dass man im tropischen Kreislauf beim Witter bleibt. Weil der Witter ist jener Punkt, der für die ganze Epoche der entscheidende ist. Es geht alles jetzt um Witter. Er ist die Berufung, jetzt ist die Berufung eingetreten, indem der letzte Rest der Schöpfung auch unten ist. Das ist ein komplizierter Vorgang eigentlich, weil der eigentlich gar nicht so bewusst nachvollzogen wurde. Der Tierkreis wurde einfach so belassen, wurde nicht mehr verändert. Warum eigentlich? Hätte er schon lange verändert werden müssen. Es kam dann durch die Araber eben, dieser tropische Tierkreis auch zu uns, die haben den tropischen Tierkreis gebracht. Bei uns gab es ja keine Astrologie in der Zeit, weil das war ja nicht so kulturell bei uns. Also um die Zeit herum dann so, eben Zeit des Kalifats. Und was jetzt da wenn wir Kalifat sagen, im Kalifat auch interessant ist, das will ich auch noch sagen, das ist die Bemerkung, die es in einem Buch über alte Astrologie gibt, dass nämlich dieser Al-Kindi, das ist ein bekannter gelehrter Philosoph, gesagt hat, dass der Islam 600 Jahre existiert und dann verschwindet und gibt es ihn nicht mehr, weil er nämlich nur so lange existiert, bis die Venus erhöht im Fisch aufgeht. Das ist eine eigenartige Aussage. Erhöht im Fisch. Nun, erhöht im Fisch heißt nicht, dass höher aufgeht, weil das kann es ja nicht, sondern es gibt in der Astrologie eine Entwicklung von jedem Planeten. Es gibt eine Karriere, wenn man will, eine geistige Evolution. Das ist das höhere Ich, das jeder Planet hat, wenn man es so sagen will. Und bei Venus, die also beim Stier ist, wo sie eben im Stofflichen sich ablesen lässt und abfühlen lässt, dann haben wir es bei der Waage in anderer Art, hat ein ganz großes Entwicklungsziel, nämlich das Ausströmen. Im Fisch strömt es aus, da wird sie also ausströmen, sie verfließt in die ganze Menschheit hinein als reines Liebesprinzip. Beim Stier ist sie nicht ein Liebesprinzip, sondern ein Schönheitsprinzip. Bei der Waage ist sie ein Formprinzip, aber jetzt die völlige Liebe, die nichts will, also die nichts bewirken will, sondern die sich völlig verströmt, ist im Fisch. Dort hat die Venus die Zukunft. Und dort geht aber, sagt der Alkind, also es war so, die Venus auf. Und zwar auch rückläufig. Also sie macht auch ein Pentagramm und geht dort auf und sagt, wenn es nicht mehr aufgeht, dann gibt es keinen Islam mehr. Jetzt schaut man natürlich, was war dann in 600 Jahren? Naja, es war genau das. Die Mongolen kamen und haben den Islam also ausradiert. Es gibt den nicht mehr seitdem. Denn jetzt ist eines passiert, dass der Islam, der stark venushaft war und stark die Frau gefördert hat, der Islam ist ja die Religion der Frauenförderer, nicht also das Umgekehrte, nur ist er auch in einer Gegend aufgetreten, wo an sich das alte Patriarchalische stark war. Weil das Jüdische ist zum Beispiel ganz patriarchalisch, da hat die Frau nichts zu tun und die anderen, da ist der strenge, rächende Vatergott und die anderen waren auch so, die anderen Stämme, die waren also alle in der Richtung. Der Islam ist sehr, sehr, darum heißt es, ist ja venushaft und es ist ja da die Fatima, also die Tochter vom Propheten, da eingebunden. Mehr konnte sie halt auch nicht durchsetzen. Aber im 6., also im 12. Jahrhundert dann in der Mitte kamen die Mongolen und das war aus. Und jetzt ist aber der Islam in die Hände der Feinde, nämlich der Masischen. Und die Türken, die sind Turanier, das sind Masisch. Und die sind eingetreten in das zerstörte Reich, an das Reich. Dann wieder aufgebaut durch den Osman, darum heißt es ja Osmanisches Reich. Und da drinnen in dem Reich haben die Türken jetzt ganz einfach die Religion rezipiert und übernommen, weil die konnten ja nicht katholisch werden in dem Reich, wo alle anderen islamisch waren. Aber es ist ein masischer Zug. Und masisch ist immer nicht kulturell. Die Türken sind nicht kulturell schaffend. Das waren sie nie und nirgends. Was Rudolf Steiner ja auch sagt, die haben eine geistige Religion gehabt, die eben nicht so sehr das Irdische kulturell verwandelt haben. Also sie sind masisch. Darum waren sie auch die Janitscharen bei den Türken, die Krieger. Das waren immer schon die, auch im arabischen Kalifat waren ja die Türken die Krieger. Also die Armee waren ja die Türken, waren ja nicht die Araber. Und so kommt jetzt der Islam in die Hände der Feinde eigentlich. Also interessante Bemerkung, die da nur am Rand auch aufschämt. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt gehen wir zum Aszendent jetzt. Es ist so.
Trink einen Schluck, bitte.
Ja, ja. Wir könnten uns das auch anschauen, aber. Wenn man also jetzt sich die Kugel vorstellt, die Erdkugel vorstellt oder die Erde vorstellt, dann geht die Sonne ja wo auf? Sie geht im Osten auf. Und zwar so, dass die Sonne einerseits so die Richtung hat wie der Stier Zwilling, also sie geht gegen den Uhrzeigersinn. Die Zeichen durch die Erddrehung gehen die Zeichen aber im Uhrzeigersinn auf. Die Erde dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und die Zeichen gehen im Uhrzeigersinn auf. Ist ein bisschen, ja, ist jetzt ein bisschen. Das heißt, wir haben im Osten, wenn die Sonne irgendwo aufgeht im Osten, da aszendiert sie. Sie geht also auf. Und dadurch, dass sie im Osten aufgeht, vielleicht haben wir da geeignete Zeichen. Aber das, wenn man das sieht, wenn es im Osten aufgeht, gehen die Zeichen jetzt hier herauf, da geht eins nach dem anderen auf. Dadurch, dass aber hier die Sonne aufgeht, entsteht eine Teilung, sie geht ja auch unter. Sie geht hier, sind sie mit, da geht sie unter. Wenn sie da also jetzt aufgeht, dann entsteht ein Teil, der beleuchtet ist und ein Teil, der nicht beleuchtet ist. Der beleuchtete Teil ist aus der obere dann, der unbeleuchtete wäre der untere. Da geht sie runter. Von da bis da ist es finster.
Also das und die ganzen Häuser, die dann werden, sind einmal ins Dunkel getaucht und das oben rein ist von der Helligkeit ins Helle. Der Aszendent heißt, dass eine gewisse Qualität jetzt dort steht und alles, was ins Untere fällt, also die ganzen Häuser, die dann kommen, um die es jetzt geht, sind einmal nicht der Freiheit zugänglich, sondern der Dämonenhaften, also der Notwendigkeit. Also Freiheit gibt es da also unten nicht, wenn da jemand Planeten hat, kann er nicht arbeiten und sagen, ich möchte an dem arbeiten. Vor allem aber nicht ganz unten. Denn ganz unten ist die Herkunft, die Familie und das hängt vom Mond ab. Also ist das Prinzip, wo jemand ein Geschenk kriegt, eben von seiner Vererbung, von den Ahnen. Und das entspricht auch dem Mütterlichen, weil dort kommen die Talente her. Alle Talente, die ein Mensch hat, aus der Requisitenkammer, auch sein Ich, das ist nämlich klar, kommt das Ich, aber nicht das geistige Ich. Aber das, was jemand hat, als Teil des Stammes, der hat ja auch ein Ich. Das ist ja auch eine Gruppe. Das ist aber Stammes-Ich, das ist einmal der untere Teil. Der obere Teil ist der Teil, wo ein Mensch frei schaffen kann, am meisten da oben. Das ist nicht durch irgendwas konditioniert. Und wie diese Häuser jetzt ausschauen, was man zu den Häusern sagen kann, das möchte ich vielleicht aber kurz sagen, weil das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Es gibt 12 himmlische Wurzeln sozusagen, das ist jetzt der Digerkreis, aber es gibt hinein transponiert ins Irdische auch 12 Arbeitsfelder, wo sich was abspielt. Und diese Felder haben eine entscheidende Rolle, weil dort spielt sich ins Leben ab. Es sind Arbeitshäuser und schauen wir uns das einmal an. Nun, das vierte Haus ist eben das Haus, das unten ist, wo die Sonne am tiefsten steht. Dann steht sie oben am höchsten, steht sie unten am tiefsten. Das heißt, da ist sie ganz, in die Nacht, in die Mitternacht so hineingefallen und am tiefsten Punkt eben dem Immum Zölli, wie man den auch nennt, steht sie am weitesten unten oder auch Nadir. Also es gibt die vier Begriffe, die Sie sich vielleicht merken können, Aszendent, Medium Zölli, Deszendent und Immum Zölli oder Nadir. Und da unten ist das vierte Haus, es ist aber Vierer gezeichnet und das fünfte, das sechste, erstes, zweites, drittes. Und das möchte ich ganz kurz Ihnen sagen, damit Sie eine Idee haben, was ist da überhaupt. Also im vierten Haus, das Haus der Eltern, Vater, Mutter, Familie, Ausdruck der Gesamtheredität aller Vorfahren. Wir haben schon fertig. Sind wir zeitlich schon drüber?
Kennen Sie jemanden, der Astralreisen machen kann?
Eine Reiseagentur. Falsch Scherz. Nein, ich kenne niemanden. Aber vielleicht der Herr Sten, ja. Weiß ich nicht.
Gibt es denn?
Ich glaube, er lebt in Schweden. Weil da hat er immer gelebt. Aber ich weiß es gar nicht.
Weil er hat ein bisschen auch vor 15 Jahren das dann auch verkauft gemacht.
Ach so?
Schriften, ja.
Ja, ich weiß es gar nicht. Ich kenne seine Schriften, aber ich habe persönlich keinen Kontakt mit ihm.
Das kann man nachschauen.
Ja. Na, ich kenne es. Aber ich würde sagen, Sie können mich auch alles zwischendurch dann fragen. Ich sage vielleicht noch die Häuser und fragen Sie mich dann, wenn Sie irgendeine Frage haben, weil die Fragen tauchen sicher jetzt auf im Zusammenhang mit den Häusern und mit den Aszendenten. Die zwei Sachen möchte ich nur durchgehen, Häuser und Aszendenten. Kurz, das heißt, welche Qualität hat wen da voll steht, wie der Aszendent steht, auch in den Zwilling, Skorpion und so weiter.
Ich wollte zuerst nicht...
Ja.
Aber wieso ist der Michael rausgeschoben worden? Ich sehe, der kommt dir hier gar nicht vor.
Der Michael? Der kommt schon, das ist die Waage. Das ist der Schirm mit der Waage. Und da war früher der Michael mit der Waage. Der Michael ist rausgeschmissen worden, die Waage bleibt über. Als Instrument.
Ach so, aber als Sternbild ist er im Sternbild der Waage, der Michael, oder wie?
Ja, das Sternbild der Waage wurde so gesehen,
von den Eingeweihten, dass dort ein hohes Wesen, also der Erzengel Michael, der allerdings kein Erzengel ist, sondern viel höher ist als der Erzengel, dass der dort steht als Karma-Wieger. Das hat man als hellseherisch empfunden.
Aha, das war verbunden damit.
Das war verbunden damit, ja. Ja, ja. Lass hoffen es, ja. Wir haben es noch erst. Der war verbunden damit, mit dieser Sicht, dass der Michael eben der Karma-Wieger ist. Jetzt ist der Michael aber rein von der Zeichnung herausgeschmissen worden, es gibt die nicht mehr, man sieht ihn nicht mehr, das ist die Waage überblieben, das Instrument. Das ist aber ein geistiger Prozess, der in der Zeit fällt. Die Zeit war so, dass sie das eben nicht mehr so gesehen hat.
Aber Jungfrau ist ja noch...
Immer das ganze
die Jungfrau ist so, die Jungfrau ist ja gezeichnet als Jungfrau, also wir können uns dann anschauen, ich habe so Sternbilder da, wo man sie abgebildet sieht. Jetzt ist sie nicht mehr stehen, jetzt liegt sie am Boden, schiebt die Füße rein in die Waage und hat den Michael rausgeschoben.
Also man hat sie anders gezeichnet.
Genau, ja, ja. Ja, ja.
Nicht mehr aufrecht.
Ja, nicht mehr aufrecht, weil man es nicht mehr aufrecht hat, weil die Hellseher, das alte Sophienprinzip, das Weisheitsprinzip war nicht mehr da. Jetzt hat man gesagt, was macht die Jungfrau da, die steht da so mutig auf, die ist ja schon vorbei, also hat man's, man hat es hingekriegt. Und den Michael hat man auch nicht mehr so gesehen, den hat man also rausgeschoben. Ich möchte vielleicht ganz kurz das Häusersystem Ihnen noch vorstellen. Also das vierte Haus ist also das Elternhaus. Das ist das Haus, das unten liegt, in der Mitte, wo die tiefste Nacht herrscht, und zwar auch bewusstseinsmächtig. Dort gibt es nichts, was bewusst werden könnte, denn es ist das Erbhaus. Und dort drinnen, wo die Erben sind, die Ahnen sind, die Vergangenheit, das wissen wir ja nicht, da können wir ja nicht reinschauen. Und das ist also in uns hinein verwoben, in unser ganzes System. Und wissen wir nichts? Lass ruhig. Also wir sind mit den Eltern am ersten Grades eben verbunden und...
Das vierte Haus ist eigentlich gar nicht da. Es sind drei links und drei rechts. Wo ist das vierte Haus?
Nein, das vierte ist schon da. Es ist das erste. Es beginnt ja beim Aszendenten bis daher. Das zweite, das dritte und jetzt beginnt hier das vierte. Das ist auch nummeriert. 4, 5, 6, 7.
Also rechts von der Mitte.
Ja, rechts von der Mitte, genau. Es ist hier auch die Einser, ist es auch immer da.
Okay.
Ja, ja. Dort unten ist also die Vergangenheit und da sind wir so verbunden mit der Vergangenheit, wo man nichts ändern kann, wo wir aber Wirklichkeit schöpfen von all dem, was Erdvergangenheit ist und auch Vergangenheit unserer Ahnen. Die kann sehr weit zurückgehen, die kann 500 Jahre zurückgehen, 1000 Jahre zurückgehen. Von dort werden wir eigentlich gespeist und getragen. Das ist die Substanz, was in Gewohnheiten bei uns dann auch da ist, was als Eigenschaften sind. Man glaubt ja meistens, man hat selber alles und die meisten Ideen kommen von einem selber, aber es spielt ja viel rein. Viel mehr als wir glauben. Das ist das vierte Haus. Das Haus, das war also vor die organische Verbundenheit mit den Ahnen darstellt. Nun, das ist der Krebs, genau, das steht unter dem Krebs und das heißt ja schon, unter dem Mond, das heißt ja schon, da ist das Gewordene. Das, was geworden ist, ist da drinnen, denn der Mond bewahrt immer das Vergangene, was also schon da ist, er macht es fest. Und die Sonne, Sonnenprinzip ist genau das andere, die strahlt aus, kommt aus der Zukunft. Alles Mondenartige kommt aus der Vergangenheit, weil das Karma auch dort ist. Wenn der Mensch stirbt, dann hinterlässt er das ja auch in der Mondensphäre. Da ist seine Vergangenheit. Die Zukunft ist aber die Sonne. Da ist er auch frei. Da kann er also zum Genie werden. Das kommt aber aus der Zukunft. Das kommt uns so entgegen. Beim Mond kommt es aus der Vergangenheit und wirkt determinierend. Also man kann nicht jetzt frei herumhupfen oder herumkombinieren, da hat man schon eine gewisse Vorgabe, die man nicht ändern kann. Man kann es auch durch Sonnenhafte jetzt auflockern und was Neues schaffen, aber es gibt etwas, und das ist ja das Gute, wo eben schon eine Basis da ist, eine Substanz da ist. Und eine Substanz kann man ja auch nicht leben. Das kommt eben vom Mütterlichen her, das Talentmäßige, im Griechenland hieß ja Talent auch Gold, Goldmünze, und das ist eben im vierten Haus. Wenn wir jetzt drüber gehen ins dritte, wie es kürzer machen, das ist das linke Haus von dem vierten. Dort sind wir zweiten Grades verwandt, das heißt so in der alten Astrologie die Mitglieder, die Geschwister. Also Geschwister im weitesten Sinn jetzt, nämlich Zugehörigkeit zu einer gewissen Gleichrangigkeit, die beim Geschwisterlichen ist, die aber auch im Leben jetzt auftaucht, zu dem, was wir als Gleichrangiges um uns herum haben, also Menschen, mit denen man viel zu tun hat. Steht unter dem Zeichen des Zwillingshaften. und gemeint sind Austausch von Gemeinsamkeiten, zusammenhaltende Gedanken. Ein Lebensgesetz wird Grundlage des Verstehens und der Verständigung. Dem Haus ist zum Beispiel unterworfen Kommunikation, Mitteilung, überhaupt gewisses Kennenlernen durch Kritik, Anpassung und Kompromiss. Also was man mit Nachbarn zum Beispiel hat, mit Menschen, mit denen man zwar keine tiefe Beziehung hat, aber eine gewisse Beziehung, wo das Rechtsleben reingehört, Verträge machen. Also da muss man nicht so intim sein, aber es gibt dem was auszumachen. Das entsteht unter dem Zwillinghaft, unter dem Merkurialen, also um dem, was eben Kommunikation im weitesten Sinn ist. Dann gehen wir zum fünften Haus, das wäre jetzt rechts, um es richtig zu sagen, westlich von dem vierten. Dieser ganz wichtige Haus ist auch unter die Notwendigkeit gestellt, nämlich das Haus der Erotik, Nachkommenschaft, der Lehre und des Glücksspiels. Das sagt jetzt gar nichts, das klingt ganz komisch, wenn man das hört. Es ist aber so. Und zwar ist es deshalb so, weil gerade zwangshaft durch die Erotik, die Urlist der Natur, wie man auch sagt, wird jemand zusammengekoppelt. Der muss sich gar nicht unbedingt wollen, aber er wird zusammengekoppelt, weil die Kinder ihn ja eigentlich zusammenbringen, die Seelen bringen ihn zusammen und er steht unter einer sexuellen und einer triebhaften Anspannung und Notwendigkeit. Nach einer gewissen Zeit sagt er, na, wo habe ich da hingeschaut oder so irgendwie, aber er bedankt sich vielleicht an die Natur, aber er hat nicht wirklich die innere freie Entscheidung getroffen. Das ist keine freie Entscheidung, die Erotik. Gehört nicht zu den freien Entscheidungen, soweit sie eben da ist. Es sei denn, sie kommt in ein anderes Haus, dann bat sie sich mit dem, aber da unten, und war früher auch keine freie Entscheidung, es wurde jemand verheiratet und war so nichts Freies. Unterm Löwen, genau. Geschlechtsliebe wird zu unausweichlichem Sklav in der Vergangenheit, habe ich mir da aufgeschrieben. Und auch die Fatalität spielt keine Rolle. Fatal heißt Fatum, da steht etwas unter einem, was von außen auf einem zukommt, was man selber nicht entscheiden kann. Also fatal. Das kommt auch beim Hasardieren, beim Spekulieren und so weiter. Zum Beispiel Derivate, Swaps, unsere Geschäfte sind ganz typisch. Fünftes Haus, da wartet man, das ist ja arimanischer, von außen kommt was zufällig auf einem zu. Ist also ganz, ganz modern, das ist also, klingt dann ein bisschen komisch, wenn man sagt, Glücksspiel, aber das gibt es halt in dieser ganzen Form unserer Wirtschaft auch, das ist Glücksspiel eigentlich. Jetzt haben wir noch die Lehre, wo passt die Lehre hin, schaut also komisch aus, gemeint ist Lehre mit H. Ja, auf geistigem Gebiet ist es so, dass auch die Lehre die Forterbung ist vom Wissen. Zum Beispiel, jemand schreibt ein Buch, ist ein Philosoph, hält Vorträge und so weiter, so erbt sich das auch fort an seine Schüler. Die weben das Ganze auch wieder ein. Also das ist auch eine Nachkommenschaft. Das muss nicht nur eine physische Nachkommenschaft sein. Und die Lehre wird eben von jemand, der in die Lehre geht, sprich von jemand, der so ein Schüler ist oder so, aufgenommen und so vererbt sich das. Das ist ein Vererbungsvorgang. Das kann also auch eine geistige Nachkommenschaft da eine Rolle spielen.
Ist das noch immer im Löwen
jetzt? Ist alles im Löwen, genau. Jetzt gehen wir zum zweiten Haus, das ist das erste nach dem Aszendenten, das ist das Haus, wo es darum geht, dass das, was der Aszendent ergreift, die Umwelt, also die Außenwelt, der muss sich hinauslehnen und muss sagen, ich will, so schaue ich aus und ergreift die Welt, die ganze Physiognomie ist ausschlaggebend, er muss Flagge zeigen, er muss Impulse setzen und zwar nicht gekünstelte, beim Aszendent kann man nicht schummeln, da kann man nicht sagen, ich verstelle mich, das gibt's dort nicht. Das ist so, wie wenn der Mensch angeschnitten ist, so mit einer Kreissäge vorn und die Geheimnisse seiner Organe werden sichtbar. Da kann er nicht schummeln, das geht nicht. Das kann eine Jungfrau schummeln mit der Jungfrausonne, da kann es schummeln, da sieht sie niemand. Aber nicht am Aszendent. Und jetzt geht, der Witter ist der Uraszendent, der ist immer aktiv durch seine Gedankengetätigkeit, ein unheimlicher Impulsträger, der also gegen Widerstände anruft, ein wirklich wilder Typ, könnte man sagen. Jetzt ist aber das zweite Zeichen unterlegt schon mit dem Stier. Und das Stierzeichen sagt jetzt, das ist die ursprüngliche Einteilung, der sagt, recht schön und gut, aber was kommt raus? Also Substanz, also man macht einen Strich, was ist jetzt seelisch passiert? Die seelische Qualität, die ätherische, die physische, was ist denn geblieben vom Witter? Dann sagt der Witter, ja, also ich habe schon, ein Drittel habe ich begeistert und zwei Drittel wollen wir gar nicht, dann würde ich sagen, gut, dann schauen wir, dass wir aus einem Drittel mehr machen oder dass wir von den zwei Drittel ein Drittel ins Visier nehmen. Der fragt nach dem Bestand. Was ist Substanz? Aber nicht materiell, man darf sich nicht verirren, materiell ist die Stimmmäßige nämlich gar nicht, sondern es will alles Seelische verdichten, aber es will sie auch absichern, damit es eben seinen kontemplativen Müßiggang weiterverfolgen kann, ein Obermenthaus haben, dort wieder eine Platte hören, eine alte, oder herumtun und so, dieser Ort, und Substanz schaffen, heißt aber auch, dass dort das Haus ist, der sogenannten Gaben und Begabungen, die kommen vom zweiten Haus, das heißt eigentlich zweites Haus, steht in der Astrologie Vermögen, Geld. Na, Vermögen, Geld, das ist sogar nicht gemeint, es sind die Begabungen, weil das ist ja unten das Haus der Geschenke, dort ist ja das Mondenhaus noch immer, und da sind die Begabungen drin, die jemand bekommen, die Gaben oder Begabungen, also das eine ist mehr Talent in dem Sinne, das andere wäre unmittelbar, wenn jemand das auch Geld kriegt. Das zweite Haus ist so wichtig, entspricht dem Stier. Und die Frage ist immer vom Aszendent ausgestellt, wie ist das persönliche Verhältnis zu den Häusern? Also was habe ich für Verhältnis? Also das ist nichts Determinierendes, sondern was ist für mich Substanz schaffen? Heißt das, ich habe 5 Fremdsprachen, die ich gut kann? Oder heißt das, dass ich eine Goldmünzensammlung habe? Es gibt also verschiedene Möglichkeiten der Substanzschaffung. Aber es bezieht sich immer eigentlich auch auf den ersten, auf den Aszendenten, aufs erste Haus. Was kommt raus? Und das soll man festhalten. Das zweite Haus ist immer ein Halte- oder Tragezeichen. Also sagen wir zum Beispiel jetzt die Waage und Skorpion. Die Waage ist ganz feines Konstrukt, das immer auf Ausgleich aus ist und immer was abrunden möchte und immer die Ecken abschleift und immer Kompromisse sucht. Es kommt aber nicht viel raus. Natürlich, jetzt wird der Skorpion, wenn der Waage schlecht gestellt ist, also wenn der Herrscher nicht stark gestellt ist, zu dem kommen wir gleich, dann wird der Skorpion das übernehmen und der macht, er ist ein ideal gestellter Aszendenten, der wird sich nichts vormachen lassen, sondern der wird sagen, das ist schön, der macht einen Kopfstand, einen Handstand, das interessiert mich aber nicht, ich will wissen, was ist die Wahrheit, der verbirgt mir ja was die ganze Zeit, der spielt ja noch was herum. Und der wird jetzt die Führung beim Aszendenten zum Beispiel übernehmen, weil wenn die Waage zu schwach ist, dann kommt eben das zweite Zeichen zum Vorschein. Und so sind die Zeichen eben aufgebaut, dass das zweite immer Halte- und Tragezeichen des ersten ist. Denn es kann ja beim Aszendent so sein, dass es ja über zwei Zeichen geht. Weil das sieht man ja, das kann man sich ja leicht vorstellen, wenn ich ein Segment habe von 30 Grad, dann beginnt ein Haus beim 15 Grad und geht ins nächste hinein. Also beginnt er beim Witter, geht er ins Stier. Jetzt sind ja zwei Zeichen in dem Zeichen drin. Und das zweite Zeichen ist auch zu berücksichtigen. Aber dazu kommen wir gleich. Das zweite Haus ist das Haus der Begabungen und das Verhältnis zum Besitz überhaupt, beziehungsweise ja, zum Besitz überhaupt. Jetzt gehen wir zu den 6 Häusern über dem Horizont. Bei den 6 Häusern über dem Horizont beginnen wir mit dem ersten, das ist der Aszendent, und das endet dann mit dem 7. Das erste heißt Ich, also, oder Ego. Da geht es nur darum, wie ich mich als Persönlichkeit profiliere, wie viele Kräfte ich habe, die Umwelt zu ergreifen, das ist also mich darstelle. Wie ich hineinrufe, kommt es natürlich auch wieder entgegen. Das ist das erste Haus. Alles ist ich und nur ich und Ego soll da erlebt werden, nichts anderes. Das Gegenzeichen, das wäre Waage beim Widder, heißt du. Da geht es immer um Partnerschaften, um Verbinden. Also der Mensch ist polar aufgebaut, das zeigen die Zeichen ja auch sehr deutlich. Und beim ersten Haus ist hier also, wenn wir beim vierten Haus hätten vergleichsweise den Genotypus, also die Erbschaft, genogenetisch, wäre es beim ersten Haus der Phänotypus oder das Erscheinungsbild des Geborenen. Das drückt insgesamt auch das Lebenstemperament und die Lebensstimmung überhaupt aus, mit der jemand die Welt betritt. Ein Witter, der wird ganz klar wissen, was er will, wird sie nichts sagen lassen, wieder völlige Selbstsicherheit haben, der schöpft immer aus dem Geist direkt, aus dem frischen Geist. Der wird nie überlegen bei einer Ansprache, wen habe ich für mich, oder kommt es gut an, oder weiß jemand, dass er das aus dem Internet runtergeladen hat, das wird er wieder nicht machen, weil er ist immer frisch, der braucht nichts runterladen. Ist aber da der Waage, der wird sagen, naja, den kenne ich und den gefällt das nicht, das sage ich dir gar nicht so rund. Also das ist die Lebensstimmung. Die Lebensstimmung ist schon einmal durch den Aszendent gegeben. Wie ist die Grundschwingung? Bin ich bin ich selbstbezogen, bin ich aggressiv, bin ich mehr auf Verbindlichkeit, auf Harmonie ausgestellt, sind die Menschen für mich alle Freunde, nehme ich jeden Menschen gleich, was am Aszendent, schau einmal auf den ersten Akt, wo alle Menschen gleich entlassen wurden. Alle Menschen sind gleich, als Menschen wurden sie ursprünglich gleich geschaffen. Der andere schaut aber auf die Geburt und da sieht er, alle Menschen sind ungleich, von Geburt sind sie ungleich. Also so eine Lebensstimmung, die ist in meinem Aszendent schon drinnen. Und also was wir aber beim Aszendent auch haben, es ist eigentlich die Persönlichkeit, nämlich das, was die Maske ist beim Schauspieler. Das ist es. Das Ich ist, das höhere Ich ist es nicht, das ist eher im Sonnenhaften. Es ist also jetzt die Aufgabe nach der Mensch antritt. Denn wenn sich ein Mensch von der Mondsphäre inkarniert, sagen wir im Kleide des Fisches, dann kommt er zum Aszendent und der Punkt des Aszendenten, wo er jetzt sich inkarniert, ist schon vor der Geburt genau festgeschrieben. Denn der Aszendent geht ja so auf, die Zeichen gehen nach oben und dadurch geht alle 4 Minuten ein Zeichen auf. Also alle 4 Minuten aszendiert ein Zeichen. Und jetzt hüpft der Mensch rein und verkörpert sich also bei einem gewissen Grad des Zeichens. Er beginnt also das Leben in dem Augenblick, wo er sich mit dem Aszendenten, also mit dem Zeichen verbindet. Und das ist eben seine Lebensschwingung. Das ist seine Aufgabe und seine Lebensschwingung und die findet er eben zu der Geburtszeit. Darum ist die Geburtszeit das Entscheidende, nicht das Sonnenzeichen in dem Fall wieder. Weil verbinden mit der Welt tut ihn nicht die Sonne, da ist er nicht geboren. Sein Karma muss er ja auf der Erde ableben oder ausleben und deshalb ist die Erdregung entscheidend. Das Wichtigste ist die Erdregung. Da dreht sich die Erde. Das ist Intimste ist die Erdregung, weil wir mit der Erde verbunden sind. Ist ja unser Schicksalsplanet, ist ja die Erde und nicht die Sonne. Also ist das Entscheidende die Erdregung und somit der Aszendent, denn der präzisiert ja die Geburt. Alle 4 Minuten steigt ein neues Zeichen auf. Das sagt schon was aus. Bei der Sonne sagt es ja weniger. Es ist viel weiter weg, viel allgemein. Das ist das entscheidende Zeichen, das uns markiert. Also der Aszendent, der gibt Auskunft im engeren Sinn darüber, wie wir eben jetzt herumvorwerken sollen und uns darstellen müssen. Das ist das erste Haus. Er ist der eigentliche Signifikator, das haben wir schon gesagt, für die Gesamtphysiologie und steht andererseits eine besondere Schicksalsempfindlichkeit dadurch, die Einstrahlung des gesamten Extraktes des zodiakalen Menschen in das Erdendasein geschieht. Ja, er nimmt also da das Gepräge mit dem in weiterer Folge die Lebensschwingung, seine Lebensschwingungen einbringt in den ganzen Ablauf. Jetzt haben wir noch ein Haus. Und zwar, was haben wir da eigentlich für uns? Das erste. Ja, jetzt haben wir das sechste Haus. Und das sechste Haus ist das letzte vom Deszendenten. Das ist das ganz rechts. Das entspricht immer der Jungfrau. Das sechste Haus ist eigentlich schon ein Haus, wo eine leichte Auflichtung hin zur Freiheit passiert, weil es schon nach oben geht. Es ist eigentlich da schon das Freiheitsgefühl ein bisschen drinnen. Und es ist das Haus der Dienstbarkeit und Dienerschaft. Und zwar geht es um die körperliche Konstitution. Das harmonische oder unharmonische Zusammenwirken der Organsysteme verursacht Krankheiten. Und dasselbe ist auch jetzt als Abspiegelung in der Eingliederung im sozialen Organismus zu sehen. Also wie sich jemand einordnen kann, wie ihm das überhaupt möglich ist, dass er sich einordnet ins soziale Leben und so weiter, ist nichts anderes als eine Widerspiegelung, wie die inneren Organsysteme abgestimmt und harmonisiert sind. Und das drückt das sechste Haus aus. Wie man das untersucht, dazu kommen wir gleich, hängt also mit Krankheiten immer zusammen und eben auch mit dem Grad der sozialen Einfügbarkeit.
Kurze Frage, den dritten Abwissen noch machen. Können wir das vielleicht das nächste
Mal? Ja, machen wir nächstes Mal. Ja, ja.
Wir sind schon fast eine Stunde über Zeit jetzt.
Ja, dann sage ich nur noch zwei Häuser.
Bitte?
Machen wir das mal, oder? Oder machen wir auf Schluss?
Ich würde sagen, machen wir den Schluss und den nächsten
sechsten. Es ist auch, genau.
Dann können wir das ausführlich machen.
Genau. Und dann können wir auch noch Fragen anfügen.
Ich glaube, es wird
dann
zu viel.
Ja, 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 es wird zu viel. Ja, es ist schon.
Nein,
die Zeit läuft davon. Ja. Ja, ja, danke. Ja.
Nein, es war sehr spannend.
Aber spannend wird es. Ja,
spannend wird es.
Ja, spannend wird es
fortsetzen und folgen.
Also das werden wir gleich fotografieren. So schön sieht man das hier.
Das macht